Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 354 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von den blau-weißen Nordlichtern präsentiert wird. Mal wieder einen ganz, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ja, was soll man sagen? Der FCM liefert auch auf Schalke das FCM-Auswärts-Standardergebnis ab, gewinnt damit 5:2. Und ist natürlich klar, dass wir das heute hier zum Schwerpunkt machen müssen, diese Begegnung, die wir aus sehr verschiedenen Perspektiven wieder verfolgt haben. Dann gab es ja noch ein bisschen Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Da hat sich ein bisschen was getan im Kader des FCM, da schauen wir auch mal drauf. Gucken auf Nürnberg, auf das Nürnberg-Spiel, was dann jetzt am Samstag ansteht und haben tatsächlich auch im sonstiges Bereich ein paar Sachen und einige davon habe ich tatsächlich im Vorfeld sogar gelesen, also es geschehen hier tatsächlich noch Zeichen und Wunder. Und wir sind heute wieder zu dritt. Kerstin ist dabei, hallo Kerstin, grüß dich.
Hallöchen.
Ein wunderschön und der Thomas ist hier auch natürlich reingeschneit, grüß dich Thomas, hi.
Guten Tag.
Ein wunderschön. So Leute, wollen wir gleich reinstolpern mit den Kadersachen oder hat irgendjemand noch ein kluges Smalltalk-Thema vorab? Ich gucke in die Runde.
Ich hätte ein kluges Smalltalk-Thema, das interessiert mich keinen, also lass uns gleich weitermachen.
Ist das, was ist das denn? Was ist das denn für ein Teasing?
Ja, ist das was für Sonstiges dann wenigstens oder?
Nee, das ist eigentlich was, worüber wir beide diskutieren können, aber deswegen lassen wir es lieber weg.
Warum willst du jetzt wirklich über Luka Doncic sprechen?
Ja, jetzt nicht, später.
Okay, alles klar. Machen wir. Möglicherweise noch, vielleicht auch in den Outtakes ja nicht, aber halt hier im Nachgespräch oder so. Schauen wir mal, genau. Nee, gut, okay. Wir sind ja kein Basketball-Podcast, sondern ein Fußball-Podcast. Dementsprechend, weil Kerstin jetzt auch nicht ganz laut hier geschrien hat bei klugen Smalltalk-Themen, würde ich sagen, wir gucken mal, was sich beim FCM getan hat seit der letzten Aufnahme. Und da müssen wir wohl über die Transferaktivitäten sprechen, würde ich denken. Wir haben Robert Leipertz abgegeben nach Ulm auf Leihbasis, haben Patrick Pfeiffer aus Bern dazu bekommen, einen Innenverteidiger und einen jungen Mann, dessen Namen ich jetzt wahrscheinlich total verhackstücke, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Darius Stallmach ist, also wär's zumindest die deutsche Aussprache, ich weiß nicht, ob ihr da noch eine andere gehört habt. Ist jedenfalls ein junger Mann, er ist 19, kommt vom AC Mailand und ich muss ja jetzt erstmal grundsätzlich schon mal sagen, ich finde es ja schon ganz cool, dass wir als die Größten der Welt standesgemäß bei solchen Vereinen wie dem AC Mailand wildern. Das hebt mich irgendwie an. Genau. Thomas, hau mal raus, Einschätzung zu den Neuzugängen, zum Abgang, zur Transferphase generell. Sag mal, wie ist denn da bei dir so die Stimmung, das Gefühl? Passt so, passt nicht so? Geile Verpflichtung, Abgang, alles doof.
Abgang war Hoti?
Ja, der stand ja aber, glaube ich, schon länger fest, ne?
Welchen Abgang meinst du jetzt noch?
Leipertz ist doch noch gewechselt.
Achso, ja. Stimmt, ja, wir haben einen Oberligaspieler abgegeben. Naja, gut, das ist jetzt, glaube ich, nicht so tragisch. Also jetzt in Bezug auf die erste Mannschaft, von daher. Keine Ahnung, also macht Sinn. Gut, dass er weg ist. Also für ihn jetzt auch, weil hat er hier nie Fuß gefasst so richtig. Durfte er wenn dann mal in der Oberliga spielen. Also von daher ist das, glaube ich, für beide Seiten eine sehr sinnige Geschichte. Mhm. Zu den Neuzugängen, glaube ich, kann man ja wirklich nur ein bisschen genauer was zu dem Pfeiffer sagen, zu Patrick Pfeiffer, der in Darmstadt mal gespielt hat. Ich glaube, aus dem Aufstiegsjahr von denen müsste der uns auch noch bekannt sein, wenn ich mich recht erinnere. Also von daher, das ist eine gute Verpflichtung, finde ich. Also zumindest, ich glaube, ist eine Laie, ja. Die macht Sinn, weil durch den Weggang von Andy Hoti hatten wir ja bloß noch drei gelernte Innenverteidiger. Von daher macht das, wenn du mit vier Innenverteidigern spielst, schon Sinn, mit drei Innenverteidigern spielst, noch einen vierten zu haben. Ich bin auch der Meinung, das ist jetzt kein Transfer. Wenn er fit ist, ist das kein Transfer für die Bank oder auch für die Oberliga, sondern das ist definitiv ein Transfer für die Startelf. Von daher ist das, glaube ich, schon auch, kann man schon, glaube ich, sagen, erstmal für mich eine Verstärkung des Kaders, definitiv. Weil ich glaube schon, dass er die Stammverteidiger auch gut unter Druck setzen wird, was das Thema Spielzeit angehen wird. Und ja, das finde ich ein super Transfer. Und zu dem Polen, den du gerade angesprochen hast, der da von den Namen, den erspare ich mir jetzt, da kann ich mich bloß blamieren, der da von Mailand kam. Ja gut, ich glaube, da kann man nicht viel zu sagen. Das wird man dann sehen. Was ich gelesen habe, ist, dass der in Żarbszy, bei Górnik Żarbszy, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, dem Club von Lukas Podolski, dass der da als 15-Jähriger wohl schon in der polnischen ersten Liga debütiert hat und dann, glaube ich, mit 17 zum AC Mailand gegangen ist. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, mit 17 schon so ein Wechsel und dann die Erwartungen, die da vielleicht auch dran geknüpft sind, war der Sprung vielleicht doch zu groß. Das ist wahrscheinlich der Sprung jetzt zu uns in die zweite deutsche Bundesliga, gar nicht so doof. Und da muss man dann einfach gucken, wie das wird. Ja, von daher, glaube ich, da müssen wir einfach mal ein paar Spiele abwarten, ob und wenn er dann spielt. Und dann kann man sich, glaube ich, ein genaueres Bild machen.
Kerstin, sind ja auch ein paar Leute nicht gewechselt, ne? Also zum Beispiel Herr Čeka und Herr Djokovic und so. Tja, was machen wir damit? Also hättest du gedacht, dass sich noch mehr tut im Kader, was sozusagen die Abgängeseite betrifft? Oder ja,
Ja,
weiß nicht.
schon.
Ja,
Ja.
ne?
Also gerade bei Jason Shaker, weil der ja auch im Sommer ja auch schon heftigst diskutiert wurde, sage ich mal. Beziehungsweise das hat sich ja so im Laufe der Hinrunde ja doch so ein bisschen leider verfestigt, dass er kaum noch Einsätze hatte. Zumindest bei der ersten Männermannschaft. Weiß nicht, ihm hätte ich das vielleicht einfach gewünscht, so, ne, dass es da vielleicht jetzt im Januar neue Perspektiven gibt für ihn. Jetzt wünsche ich ihm, dass es die dann eben im Sommer gibt.
Genau. Ja, und bei Djokovic, da gab es ja so einen Text, ich glaube, der war bei Magdeburg Blau-Weiß, weiß ich jetzt gar nicht genau, wo ich das gelesen hatte, wo ja auch nochmal relativ deutlich kommuniziert war, naja, eine Leihe wäre schon gut, müsste halt spielen und so weiter. Ist jetzt nicht passiert. Ja, aber dann ist das jetzt erstmal so, dann wird es da sicherlich erstmal in der Oberliga weitergehen. Thomas, was gibt's daraus?
Ja, da müsste man jetzt aber auch mal die Vertragssituation kennen, ja. Also,
Genau.
wenn der Vertrag im Sommer ausläuft, ist klar, dass er nicht verliehen wurde, weil dann kannst du nicht verleihen. Also von daher wäre da, glaube ich, mal ganz spannend zu wissen, wie ist da überhaupt die Vertragssituation und vielleicht ist ja deswegen eine Leihe auch vom Tisch, eben aufgrund der Situation, dass der Vertrag im Sommer ausläuft.
Ja, glaube ich aber nicht. Denn, also das hätte, glaube ich, also glaube ich nicht, ist möglich, aber glaube ich nicht, weil das dann, ich glaube, dann hätte es diesen Text dann nicht gegeben. So, nach
Na
dem
gut, das
Motto.
weiß ja keiner. Wir wissen es ja nicht. Also,
Ja, gut, das stimmt
da
natürlich
denke ich
auch,
mal, wird
ja.
der Magdeburg Blau Weiß auch wahrscheinlich eher spekulieren. Wir wissen es ja nicht.
Das ist wahr. Auf jeden Fall hab ich gedacht, als ich so die Neuzugänge, also zumindest den Kollegen Pfeiffer, zu dem wir gleich noch was hören werden, so gesehen hatte und dann halt auch den polnischen Kollegen, ehemaliges oder aktuelles Wunderkind noch und so, habe ich halt schon so gedacht, okay, also das sind jetzt schon nochmal Verpflichtungen aus einem anderen Regalfach, meiner Meinung nach, die ich auch positiv finde und wo ich schon so das Gefühl habe, naja, man hat schon noch was vor in Magdeburg, ne? So, also Kader in der Breite auf jeden Fall verbessert und mit dem Patrick Pfeiffer, glaube ich auch wirklich nochmal ordentlich Qualität dazugeholt. Finde ich sehr, sehr gut. Zumal ja Otmar Schork auch irgendwo, wo war das denn? War das beim ZDF oder so? Also der hatte doch irgendwo so ein Statement, ich gucke jetzt mal so ein bisschen in deine Richtung, Thomas, wo er auch schon relativ deutlich sagte, ne, also wenn sich die Chance ergeben sollte, hochzugehen, wollen wir die auch nutzen, so, und
War beim
irgendwie
ZDF,
im
ja.
ZDF, ne? Und in diesem Reigen würde ich sozusagen eigentlich auch die Transferphase einordnen. Also da hat man schon, glaube ich, ja, wie gesagt, noch ein bisschen was vor. So. Oder?
Ja, aber das ist ja auch das, was ich dann von der Stelle auch hören will,
Ja, klar, naja.
in der jetzigen Situation. Also wenn da jetzt noch einer kommt hier um die Ecke und sagt, naja, es wäre ja schön, wenn wir mal eine Zwölfter wären. Also sorry, nee. Also das erwarte ich jetzt auch. Also wenn man das jetzt beibehalten kann und ich sag mal so am 28. Spieltag immer noch oben dabei ist, und da die Chance hat, wirklich am Ende diese Riesensensation zu schaffen, ja, dann ran, ja, und bitte nicht mit irgendwelchen Aussagen kommen, oh, er kommt vielleicht zu früh und also so eine Scheiße will ich dann hier nicht hören, ja, und also da muss es klar, und ich finde schön, dass Otmar Schork das auch so ganz klar dann auch gesagt hat. Das ist endlich mal eine Aussage, nicht so ein Quatsch wie sorgenfreie Saison. Also von daher, ich begrüße das sehr, dass man da auch ganz klar so eine Aussage auch trifft. Finde ich super.
Genau. Ich habe noch versucht, heute eine Erkundigung einzuholen zu Patrick Pfeiffer, weil der ja nun, ja, glaube ich, schon für Aufsehen gesorgt hat, dieser Wechsel. Also zumindest habe ich das in meiner Blase so wahrgenommen und habe dann mal bei Matthias angefragt aus Darmstadt, der uns ja eine recht umfängliche Einschätzung geschickt hatte. Ich spiele die mal ein. Die ist jetzt ein bisschen länger. Also wir haben jetzt mal kurz Sendepause und können uns einfach mal anhören, was Matthias zu Patrick Pfeiffer so zu sagen hat. Weil, wie gesagt, in Darmstadt hat er ja eigentlich eine ganz, ganz gute Figur gemacht. Ich spiele das mal ein. Feuer frei.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von nur der FCM. Hier ist der Matthias aus Darmstadt und ich darf euch ein bisschen was erzählen, wie ich euren jüngsten Neuzugang bewerte. Patrick Pfeiffer, hier wohl bekannt. Bei den Lilien hat er eine gute Visitenkarte hinterlassen, hat sich peu à peu vom jungen Nachwuchsspieler, der vom HSV kam, hochgearbeitet zu einer verlässlichen Stütze in der Innenverteidigung. Ich habe gerade noch mal gespickt, auch beim Kicker in der halbjährlichen Rangliste immer weit vorne. Also die ersten 1,5 Jahre lief super. Da hatte er vom Kicker immer Notengebungen zwischen 3 und 3,1 erhalten in den ersten Halbjahren unter Thorsten Lieberknecht. Im letzten war er dann leider etwas länger verletzt, deshalb fiel er da raus. Aber er hat bei uns sich wirklich als sprintstarker, körperlich präsenter, kopfballstarker Spieler präsentiert, der auch vorne für notwendige Tore gesorgt hat. Und ich habe auch noch gut seine langen Diagonalbälle in Erinnerung, mit denen er quasi eine Seitenverlagerung herbeigeführt hat und damit erstmal den Gegner in Bewegung versetzt hat. Also das habe ich wirklich sehr, sehr positiv in Erinnerung. Ansonsten vom Erscheinungsbild, glaube ich, so wie er wirkt, in sich ruhend, kein Hektiker, legt, glaube ich, auch nicht so viel Wert drauf, mit Medien in Kontakt zu treten, also hat lieber seine Ruhe und macht sein Ding. Ich habe vor der Saison, also sprich im Sommer 2024, auch mal noch mit Thorsten Lieberknecht sprechen können, weil ich auch beim Lilienkurier mitschreibe, also beim Stadionmagazin. Da gab es die Saisonvorschau und da habe ich ihn gesprochen und auch auf die Abgänge aus der Vorsaison angesprochen. Das waren ja Philipp Tietz und eben Patrick Pfeiffer, die beide nach Augsburg gegangen sind. Und da hat er so ein bisschen durchblicken lassen, dass er schon, als der Wechsel feststand von Patrick Pfeiffer, ihm zu verstehen gegeben hat, dass es ein paar Dinge gibt, die er durchaus besser lösen könne. Er hat sich da aber nicht so genau geäußert, was es da ging, aber ihm sind wohl ein paar Dinge aufgefallen. Er hat ihn ja lang genug betreut, also im Trainingsbetrieb, im Spiel, sonst wie, die er durchaus verbessern dürfe, wenn er denn auf dem höheren Niveau, sprich in der Bundesliga, bestehen will. Womöglich hat es dann nicht so gefruchtet, also womöglich ist er dann ein bisschen was schuldig geblieben. Das ist jetzt aber aus der Ferne einfach schwer zu bewerten und auch Thorsten Lieberknecht hat sich da nicht wirklich dazu geäußert, aber er hat zumindest gesagt, er hat ihm ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben, die er beherzigen soll, damit das eben auch auf höchstem Niveau dann abrufen kann. Und ja, das ging leider nicht so gut. In Augsburg hat er nicht so recht Fuß fassen können, ist dann nach einer Saison weiter nach Bern und war dort wohl sehr verletzungsgeplagt, also kam wirklich auf keinen grünen Zweig, sodass er jetzt schlussendlich bei euch wieder da gelandet ist, wo er mit uns gestartet ist, in der zweiten Liga. Aber bei uns, wie gesagt, in der zweiten Liga hat er gute Phasen erlebt, sehr gute Phasen sogar, hatte allerdings auch hier und da ein paar Böcke, die dann tatsächlich zu Gegentoren führten. Da ist mir in erster Linie das Spiel gegen Düsseldorf in Erinnerung am vorletzten Spieltag, als wir die Meisterschaft vergeigt hatten und auch den Aufstieg vergeigt hatten. Ich spreche jetzt von der Saison 22/23. Nicht, sondern 21/22, so ein bisschen verwirrend. Also die erste Saison unter Lieberknecht haben wir den Aufstieg kurz vor Ende verpasst. Und da hatte Pfeiffer im letzten oder vorletzten Spiel in Düsseldorf eben keine so rühmliche Rolle gespielt. Also solche Schnitzer sind durchaus mal drin, aber er ist jetzt kein Greenhorn mehr. Kommt auch zu einem Trainer bei euch mit Christian Tietz, der ihn von Hamburg kennt. Also dort hat er ihn in der B-Jugend, meine ich, betreut. Insofern kommt ja vielleicht jetzt bei euch das wieder zusammen, was zusammengehört, und er ist deshalb dann vielleicht auch bei euch wieder imstande, die Leistung abzurufen, die er bei uns über ganz, ganz lange Strecken eben gezeigt hat und auch zu einem gestandenen und sehr guten Zweitliga-Profi wurde. Jetzt hat er eben 1,5 Jahre eine Delle erlebt in seiner Karriere. Mal gucken, wie er sich bei euch erweist. Ich wünsche ihm alles Gute, wünsche euch alles Gute, außer beim direkten Aufeinandertreffen natürlich. Da würde ich mir schon was Zählbares für die Lilien ausmalen, aber nichtsdestotrotz, habt noch einen schönen Abend mit den Jungs und auf bald.
Ja, das klingt, also vielen Dank, Matthias, für deine Einschätzung. Ja, ich glaube, Kerstin hat gerade spontan das Geschlecht gewechselt. Zumindest hinten raus. Aber davon abgesehen, finde ich, es ist erstmal eine ganz, ganz interessante, ganz spannende Einschätzung und würde fast sogar sagen, also passt bei uns perfekt rein, ne? Also ist ein Tiz-Spieler und immer mal wieder für den Bock gut, passt doch. Also,
Ja,
oder?
warum? Also das passt super, ja, dachte ich mir auch so.
Ja, ne, und ich bin total gespannt. Also ich habe das auch gesehen, dass der ja da in Bern echt so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hatte, beziehungsweise hatte der Marcel das, glaube ich, bei uns auch in den Discord nochmal gepostet. Und ich weiß jetzt auch gar nicht so genau, ob der jetzt aus einer Verletzung kam oder wie fit er ist und wie schnell er helfen kann. Aber von allem, was man so gelesen, also was ich so gelesen habe, ja, also wie du sagst, Thomas, ne, schon Startelf-Kandidat. Also jetzt nicht, vielleicht nicht gleich fürs nächste Spiel, aber so Perspektive schon. Und also so auf dem Papier auf jeden Fall jetzt erstmal schon den Kader besser gemacht, würde ich sagen. Also ich freue mich auf den. Hab da Bock drauf. Genau. So,
Also wenn man
ja.
Transfermarkt glauben darf, ist er nicht verletzt zu uns gekommen, sondern war jetzt in den letzten Spielen ohne Einsatz im Kader,
Ach
beziehungsweise
so.
nicht im Kader. Also gehe ich mal davon aus, dass da keine Verletzung vorliegt. Also kommt er ohne Verletzung her. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, wird man sehen, ja. Also
Genau.
wie das
Ja.
weitergeht.
Richtig, richtig. So, und jetzt müsst ihr mir nochmal kurz helfen. Also wir haben Andy Hoti per Leihe abgegeben, ne? So. Wir haben den Kollegen Leipertz per Leihe nach Ulm abgegeben. Das waren die Abgänge, ne? Habe ich irgendwen übersehen?
Wir haben Herrn
Ach,
Ito
Ito,
verloren.
stimmt. Ito, das ist ja schon so lange her, dass ich ja schon wieder völlig vergessen habe. Genau.
Ja, wie gesagt, alles keine Stammspieler beziehungsweise gar keine Kaderspieler. Von daher alles cool.
Genau, und die Jungs, die jetzt neu dazugekommen sind, ist halt der Aal Holmström, der aber auch schon lange feststand. Der Kollege Pfeiffer, wie gesagt, und der Herr Stallmach. So, was natürlich sofort die Frage aufwirft, welche Note gäben wir denn Ottmar Schork für diese Transferperiode? Naja, ich hätte sie geschätzt.
Müssten wir jetzt nicht eigentlich erstmal die Durchschlagskraft der Sommertransfers nach einem sehr guten halben Jahr
Frag mich das
bewerten?
in 7 oder 8 Spielen nochmal.
Ja.
Dann
Okay.
können wir das, glaub, dann kann man das, glaube ich, abschließend bewerten. Also, wie willst du das jetzt? Du hast 3 abgegeben, 3 geholt. So, die 3, die du abgegeben hast, sind jetzt alles Spieler gewesen. Einer hat nur Oberliga gespielt, einer hat kaum in der ersten Mannschaft gespielt und der andere sporadisch und am Ende auch gar nicht mehr. Also hast du zumindest erstmal 3 Spieler abgegeben, die jetzt, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, letzten Endes nur den Kader aufgebläht haben und Geld gekostet haben. Du hast jetzt dann 3 Spieler geholt, also gerade Pfeiffer ist, glaube ich, auch, ja, also ergibt absolut Sinn, weil du halt diesen Abgang von Hoti dahingehend auffängst, dass du wieder einen Innenverteidiger geholt hast. Aal Holmström, brauchen wir nicht drüber reden. Eine Alternative zu Martijn Kaas, auch wenn die zurzeit nicht nötig erscheint, macht Sinn. Ist eine gute Idee. Jetzt muss man natürlich nur hoffen, dass der wieder fit wird. Und Kollege, ja, von Milan kam jetzt, muss man sehen. Ja, also wenn man das sieht, wenn man da so bei Transfermarkt auch guckt, scheint es wohl ein zentraler Mittelfeldspieler zu sein. Von daher, also so in Richtung Achter eher, nicht Sechser, sondern eher so in Position Richtung Acht. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das ja so eine Alternative vielleicht dann zu Conor Krempicki oder so ist. Muss man dann sehen, ob er dann den Sprung auch schafft, regelmäßig in den Kader. Weil ich sag mal, bei Milan hat er in Anführungsstrichen jetzt nur zweite Mannschaft gespielt. Kam er da nicht in der ersten zum Einsatz. Von daher, ja, also 3 weggegeben, 3 geholt. Der Kader bleibt sehr groß. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, um das abschließend zu bewerten, gibt mir immer noch 6, 7 Spiele Zeit.
Okay, und lässt sich jetzt aus dem Bauch heraus, so stand jetzt auf dem Papier, so nichts hinreißen. Ich fand jetzt deine Einschätzung eigentlich schon ganz cool. Da müsstest du jetzt bloß noch eine Zahl hinterlegen.
Also wie gesagt, ist ja klar, also ich sag mal, wenn du 3 Spieler im Winter holst, bin ich schon der Meinung, wenn sollten in meinen Augen schon 2 auch den Sprung dann schaffen in die erste Mannschaft, dass sie also regelmäßig spielen. Ob das jetzt von der Bank ist oder von der Startelf, ist da erstmal egal, aber sie sollten schon auch dann regelmäßig im Kader stehen und auch immer mal wieder zum Einsatz kommen.
Okay.
Ich glaube, dann kann man das abschließend bewerten. Aber wenn wir jetzt sagen, ja, du hast jetzt 3 Spiele, sagst jetzt hier 8 und dann spielt von denen jetzt keiner eine Minute, dann ist die 8, glaube ich, auch nach der Saison, kannst du sagen, ja, die war ein bisschen falsch. Also von daher, gib mir bitte die Zeit, da noch 5, 6 Spiele mal zu gucken.
Na gut, na gut, na gut. Und Kerstin hat natürlich recht, wir könnten jetzt auch noch die Sommertransfers nochmal unter die Lupe nehmen, aber mein Gedanke war tatsächlich zu gucken, okay, wenn wir jetzt nur den Winter angucken, was da passiert ist, gab ja auch schon Transferperioden, wo gar nichts passiert ist oder irgendwas Komisches passiert ist, dann könnte man da einen Eindruck haben, aber jetzt nehme ich mal stark an, Kerstin, dass du wahrscheinlich auch dich erst in 5, 6 Spielen zu einer Einschätzung hinreißen lassen würdest, oder?
Wenn ich das darf, dann ja.
Klar, alle dürfen alles, das passt schon. Genau, na gut, okay, dann werde ich halt meine zwei, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, nicht verteidigen, ist auch okay. Und rufe das Thema in, weiß ich nicht, 3 Wochen oder 4 Wochen oder sowas nochmal auf.
Mach das.
So,
Wiedervorlage,
vor
bitte.
allem, weil ich euch Pappnasen vorhin gefragt habe und habe von einem von euch auf jeden Fall einen Daumen hoch bekommen. Aber hey,
Ja,
egal.
ich
Gut, das ist
war's
richtig. Das ist richtig. Genau. Gut, aber wir haben noch eine andere Neuigkeit, die hier stattgefunden hat seit der letzten Aufnahme, die hier mit einem Fragezeichen versehen ist. Ich würde das Fragezeichen aber mal wegnehmen und wahrscheinlich, Kerstin, hast du das hier reingeschrieben. Also,
Ja.
was gab's denn noch Neues beim FCM?
Heute ist also. Wir nehmen auf, am 5. Februar ist die erste Runde der Trikotversteigerung zugunsten der Opfer des Anschlags vom Dezember zu Ende gegangen. Und es sind fast 56.000 Euro zusammengekommen.
Ja,
Das
stark.
ist großartig. Und wenn man auf die Seite des Veranstalters geht, da kommt man hin, wenn man sich da durchklickt von der FCM-Seite, dann sieht man, dass eine zweite Runde gestartet ist. Erst dachte ich so, hä? Aber klar, es gibt ja immer für jeden Spieler auch nochmal ein Ersatztrikot und auch diese Ersatztrikots sind jetzt, sind, glaube ich, gestern in die Versteigerung gegangen. Hat man jetzt noch 6 Tage Zeit, ein Gebot abzugeben, wenn man denn dort mitmachen möchte. Und ich habe gerade mal geschaut, auch bei diesem neuen Trikotsatz gibt es schon wieder Trikots, wo mehr als 3.000 Euro Stand jetzt für geboten werden. Und ja, also das, was der Club sich davon erhofft hat, würde ich sagen, das ist gut eingetreten und ja, am Ende war es ja auch genau das, was damit bezweckt werden sollte und das freut mich sehr.
Genau. Ja, ich finde das auch großartig. Ich habe jetzt gerade noch mal versucht zu rechnen, aber habe es natürlich nicht hinbekommen, weil wir doch letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß ich gar nicht mehr genau, drüber sprachen oder uns gefragt haben, warum die Trikots nicht in den normalen Verkauf gehen und man dann halt über die, also sozusagen Verkaufserlöse, da noch mal eine Summe einspielt. Aber ich würde jetzt fast meinen, dass diese Summe über einen normalen Verkauf vielleicht fast gar nicht zustande gekommen wäre, ne? Also, oder? Also ich meine, 56.000 Euro finde ich jetzt erstmal schon eine ziemliche Hausnummer, die halt cool ist und jetzt kann man halt kurz rechnen. Thomas weiß das ja immer, wie diese ganzen Trikotpreise sind, wie viele Trikots sie hätten verkaufen müssen, um sozusagen auf diese Summe zu kommen. Mit Flock und allem drum
Mit
und dran.
Flock, naja, gut, da kannst du ja sagen 100er, ja. Also.
Ja, genau. Ja. Ja, naja, aber auf jeden Fall coole Aktion. Richtig gut. Genau, was gibt's denn noch Neues? Thomas, hast du noch was aus der Neuigkeiten-Rubrik?
Nö.
Sonst? Nee? Okay. Dann machen wir weiter mit dem Blick auf den Nachwuchs. Da ging jetzt die Saison für die U19 weiter sozusagen. Und zwar auch wieder geil. Also ich lese es so vor, wie ich es mir hier aufgeschrieben habe. Die U19 gewinnt das erste Spiel in der DFB-Nachwuchsliga-Hauptrunde Liga B Gruppe B.
Naja,
So,
siehst du.
Gesundheit. Mit
Ist doch
10.
vollkommen logisch. Ist doch vollkommen logisch.
Genau, also jedenfalls mit 10 zu 1 haben die bei Rot-Weiß Erfurt gewonnen, also auch gleich ein geschmeidiges Ergebnis eingefahren und ihr wollt jetzt, also ihr seid sicherlich jetzt auch total gespannt zu erfahren, wie jetzt eigentlich diese Nachwuchsliga-Nummer funktioniert und was der Liga A und Liga B ist. Das kann ich dann hier auch nachher gerne nochmal in den Shownotes verlinken, weil ich das vorhin versucht habe, mir mal reinzuziehen. Ich habe es nämlich nicht ganz verstanden, aber wir hatten uns das ja auch mal irgendwann gefragt, ne? Was passiert eigentlich mit den Mannschaften, die jetzt irgendwie, naja, sich jetzt nicht weiter qualifiziert haben, um den Titel zu gewinnen. Die landen nämlich in Liga B. Und zwar ist es jetzt halt so, also nach der Vorrunde verzweigt sich die Nachwuchsliga für die zweite Saisonhälfte eben in Liga A und Liga B. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Vorrundengruppe sowie die besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Liga A und die spielt dann letzten Endes auch eine richtige Meisterschaft aus. Ich erspare euch jetzt hier mal die Details, das wird dann halt relativ granular. Genau, und die Clubs, die in der Vorrunde nicht den Sprung in Liga A geschafft haben, dazu gehört der FCM, absolvieren die zweite Saisonhälfte eben in Liga B. Und dort stoßen die 11 besten Mannschaften aus den zweithöchsten Spielklassen unterhalb der DFB-Nachwuchsliga hinzu. In Liga B werden Gruppen zu jeweils maximal 8 Teams gebildet, und dann gibt es da wieder 14 Spieltage. Also so läuft das jetzt sozusagen gerade ab. Und jetzt bin
find
ich natürlich... Also,
find ich schon sehr sinnig.
Ich auch.
Also das ist... Ja. Ich finde es gut.
Ich auch.
Wir haben alle weiter, spielen alle weiter, haben nochmal 14 Spiele, genau. Schon mit einem gewissen Wettkampfcharakter, und trotzdem kannst du im Prinzip vollkommen ohne Abstiegsdruck dann auch entsprechend spielen. Ich finde das geil. Also gefällt mir.
Ja, na, ich finde das auch eine kluge Sache. Ich hätte jetzt gerne nochmal geguckt, welche Mannschaften bei uns jetzt da noch mit in der Staffel sind. Ich hatte das vorhin gesehen, ich finde das jetzt ja aber so schnell nicht.
Viktoria Berlin, Energie Cottbus, Dynamo Dresden, Mordor, Babelsberg und Erfurt.
Ah, danke. Genau, perfekt. Genau, also das ist jedenfalls passiert. Da spielt die U19 jetzt. Die U23 hat ein Testspiel in Hildesheim gewonnen, wurde unter anderem durch Jason Czeka, Kollegen Marusic und Najombe verstärkt. Das ging 6-4 aus.
Und 6-4? Alter, was haben die da gespielt?
Na, die haben 4-0 schießen oder was? Ich glaube, die haben 4-0 geführt, und dann wurde es halt hinten raus nochmal ein bisschen wild. Den Spielbericht habe ich mir jetzt nicht nochmal durchgelesen. Was ich interessant fand, das hat mich doch erstaunt. Die FCM, unsere FCM-Frauen haben einen Test gegen die B-Junioren von Arminia Magdeburg gehabt und damit 0-9 verloren. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Dass das so deutlich wird. Gegen U17-Spieler offenbar männlich, aber war halt jetzt hier in dem Fall so, war dann aber wohl, was man auf der Homepage gesehen hat, halt guter Test und so weiter. Aber mich hat das, also ich hätte nicht, also habe ich ja gerade schon mal gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das so deutlich ist, aber Thomas holt schon aus, du kennst dich da, also hast da wahrscheinlich dann noch ein bisschen.
Ja, also ich sag mal so, die
bessere Perspektive.
Die Mädels, die da bei uns spielen, die sind ja, glaube ich, auch alle noch relativ jung.
Okay.
Das ist also von daher, nee, also mich wundert das gar nicht. Das ist ja schon, wenn das dann vielleicht von denen auch noch der ältere Jahrgang war, also die dann jetzt im kommenden Sommer dann in die A-Jugend hochrutschen, der ist ja körperlich einfach komplett überlegen. Also allein das Thema Geschwindigkeit ist ja da einfach wesentlich höher. Und also ein Ergebnis wundert mich dann gar nicht. Also
okay, na gut. Deswegen bist du ja auch... unser King of Random Facts und Fußballexperte. Genau.
Wesentlich kräftiger, also das ist schon, ja, verwundert mich nicht.
Um solche Sachen nochmal sinnvoll für uns einzuordnen. Genau. Ja, also das ist passiert. U17 habe ich nichts gefunden. Und dann können wir noch zum E-Sport-Update kommen. Noch ganz schnell. Da gibt es nämlich nicht so viel, was die Ergebnisse betrifft. Die hatten nämlich spielfrei, die Jungs. Deswegen da an der Stelle kein Update. Aber Micha hat mich gebeten, und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, sozusagen in Streaming-Dingen nochmal so ein paar Sachen zu kundzutun. Und zwar gibt es jetzt am Donnerstag einen Stream mit dem Marcel, auch bei uns aus dem Unterstützer-Community sozusagen. Und Micha hat jetzt vor, einen zusätzlichen Stream noch anzubieten ab diesem Freitag. Und zwar dann jeden Freitag um 20.15 Uhr anlässlich des 10-jährigen Aufstiegsjubiläums. Eigentlich eine ganz coole Idee. Micha wird nämlich eine Karriere starten in FIFA 18. Also das ist das Spiel, wo dann das erste Mal irgendwie die dritte Liga mit dabei war. Was ich cool finde. Und dort, dort wird er einen Trainer, Jens Hertel, erschaffen, mit dem er dann spielen
den
will.
Den er dann nimmt.
Genau, und er will dann halt bis ins Jahr 2025 irgendwie, bis in Jetztzeit sozusagen durchzocken, und das wird, dann kann man im Stream dann nachverfolgen, er sagte auch, gegebenenfalls, möglicherweise, eventuell, mal gucken, wird dann halt der eine oder andere ehemalige Spieler da auch mit auftauchen, also das könnte sich, glaube ich, schon für die E-Sport-Freundinnen und Freunde in unserer werten Hörerinnen und Hörerschaft echt lohnen, also könnt ihr gerne mal reinschauen, freitags 2015. Was der Micha da so veranstaltet. Das klang auf jeden Fall ziemlich, ziemlich vielversprechend. Genau. So, und dann sind wir jetzt tatsächlich auch mit viel, viel, viel Anlauf beim Schalke-Spiel gelandet. So.
Na, das ist ja mal ein Ding.
Das ist mein Ding, ja. 5-2, sehr, sehr geil. Drittes Mal in Folge das gleiche Ergebnis. In den letzten 3 Auswärtsspielen 15 Tore geschossen. Das ist schon okay.
Ja, und die Hälfte davon mehr oder weniger fast Martin.
Ja. Können wir bitte noch mal kurz würdigen, was für geile Memes, Bilddingstafeln es im Nachgang dieses Spiels gab.
In der Tat.
War es nicht großartig? Genau. Ja. Ja, und auch sehr, sehr berechtigt, auf jeden Fall. Wie habt ihr das Spiel denn verfolgt? Kerstin, wo hast du es gesehen? Wo und wie
Auf
hast du es
dem
gesehen?
heimischen Sofa.
Genau. Und du hast jetzt ungefähr 10 Seiten Notizen dabei, stimmt's?
Ja, wobei ich das natürlich als fast Digital Native natürlich auf dem Handy hier zu stehen habe.
Ja, sehr gut.
Das macht es aber nicht weniger unübersichtlich.
Okay. Und Thomas hatte auch das TV-Dings, ne? Hast wahrscheinlich auch Sport 1 geguckt, oder?
Ja.
Genau. Ja. Ja, ich hatte ja das große Glück, das Spiel vor Ort zu verfolgen, was sich auch sehr, sehr gelohnt hat. Also war mal wieder richtig cool. Ich bin ja eh auch ein großer Freund das Kerstin gerade im Vorgespräch schon erzählt, ein großer Freund der Fußballkultur im Ruhrpott. Ich mag das da wirklich sehr, sehr gerne. Hatte dann halt auch die Gelegenheit also am nächsten Tag, am Sonntag früh, dann noch mich in Essen so ein bisschen umzugucken, war dann halt da auch an der Hafenstraße, habe mir da das Georg-Melchior-Stadion mal von außen angeschaut und so. Alles, was da so drumrum ist, ist halt einfach auch cool gelegen. Also da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das bestimmt Bock da mal ein Spiel zu sehen. Aber ja, auch die Stadionperspektive war sehr, sehr cool. Thomas, ihr wart ja beide schon mal auf Schalke, oder? Das ist beim letzten Spiel. Ja
Ja.
klar, ja klar, weil wir hatten ja Kerstin und ich hatten ja noch Kontakt wegen Shuttlebussen. Und so. Und ich muss ja schon sagen, also für mich war das jetzt das erste Mal auf Schalke und ich muss ja schon sagen, also es ist schon, auch wenn es der Gegner ist, aber also für mich könnte ich fast sagen, eins der schönsten Auswärtsstadien, in denen ich bisher war. Also ich finde die Hütte da schon ein relatives Brett. So. Ging euch das ähnlich oder habt ihr da jetzt keine prägnanten Erinnerungen mehr ans Stadion oder irgendwie an sich?
Doch, 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 doch.
Ist geil, oder?
Ja, also ich hatte das
Ja.
große Glück, dass ich vor ein paar Jahren eine Stadionführung mitgemacht habe
Ach
da.
cool, okay.
Und dieses Bergmanns-Thema ist da sehr, sehr gut quasi umgesetzt worden. Und es hat wirklich was sehr Erhebendes, wenn du in den Spielertunnel gehst, weil du wirklich das Gefühl hast, du gehst, du fährst jetzt quasi ein. Und das ist ziemlich großartig, muss ich einfach mal sagen. Unabhängig auch von dieser Technik, dass sie den Rasen jedes Mal rausrollen, damit der immer schön an der frischen Luft ist, damit sie dann in dem Stadion ganz andere Sachen machen können, wenn es dann zu einer Arena wird. Das ist also die ganze Technik drumherum ist wahnsinnig beeindruckend. Und dann, als ich dann als endlich es dann viele, viele Jahre später geschafft hatte, dann mal ein Spiel dort zu verfolgen, hatte ich das Gefühl, man sitzt irgendwie kurz unterm Himmel. Man sieht nicht wahnsinnig viel und ist dankbar für diesen großen ja, LED-Würfel da in der Mitte.
Okay. Wo habt denn ihr damals gesessen? Oder wo hattet denn ihr Plätze? Weil ich habe jetzt, also ich habe total gut gesehen jetzt in dem, also ich hatte eine gute Perspektive tatsächlich.
Ich stand im Stehplatzbereich im Unterrang.
Ja, im Block
Nee,
V, ne?
das war Oberrang. Also nicht, dass wir auf diesen Sitzplätzen eine Minute gesessen hätten an dem Spieltag. Aber ja, es war schon irgendwie gefühlt die 10. Reihe von oben.
Okay. Ja, ich stand in diesem Block V, also auch im Stehplatzbereich, sozusagen direkt sozusagen, ja, in diesem Kuchenstück da in der Ecke. Und das war von der Sicht her aber total cool. Also man konnte da gut alles verfolgen, gut alles sehen. War halt sehr, sehr cool. Und ja, ich weiß nicht, also ich fand da viele, viele Sachen einfach abgefahren, ne? Also Stadion an sich, Kerstin hat ja gerade schon so zwei, drei Sachen dazu gesagt, das ist ja an sich schon mal interessant. Dann finden sich da zu einem Zweitligaspiel irgendwie 62.000 Menschen ein. Das finde ich schon auch irgendwie krass. So, dann hätte ich. Bitte?
Da ist ja sonst nichts.
Das
Entschuldigung.
stimmt leider auch, oder relativ wenig, aber halt trotzdem, auf jeden Fall krass. Und ich hätte ja nie gedacht, dass ich es tatsächlich mal so deutlich erlebe. Ich weiß nicht, ob man das am Fernseher sehen konnte, also dass der erste FC Magdeburg einem Heimverein das Stadion leer spielt. So, weil, also wie gesagt, ich weiß nicht,
Ja, hat
ob
man.
man das am TV sehen konnte, aber nach dem 4-0 begannen die Leute zu gehen. Und ich glaube, nach dem fünften Tor, oder also zum Abpfiff waren die alle schon zu Hause. Das war total krass. Also so, und unser Alterspräsident, mit dem ich ja im Stadion war, der sagte dann auch, naja gut, ist halt auch so ein bisschen Abstimmung mit den Füßen hier gerade. Aber also das habe ich so in der Deutlichkeit, habe ich das noch nicht erlebt. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, dass ich glaube, dass das auch ein Stadion ist, das kannst du relativ gut anzünden, wenn es gut läuft, kann da, glaube ich, eine Euphorie entstehen, die schon heftig ist. Und dann, glaube ich, auch Auswärtsmannschaften da das Leben echt schwer machen kann.
Ja, also wir haben es doch im letzten Jahr erlebt.
War das 4-3? 3-4?
Ja.
Ja, genau. Ja. Also das war schon cool. Und was richtig cool war, das muss ich an der Stelle auch erzählen, weil ich glaube, das haben, also auf jeden Fall auch die Leute, die mit dem Sonderzug gefahren sind, konnten das nicht mitbekommen. Es gab und das fand ich richtig geil, es gab so ungefähr 1,5 Stunden vorm Spiel, also vor Spielbeginn, gab es so ein Einlagenspiel der U13-Mädels vom FCM gegen die U13-Mädels von Schalke. Und also unten auf dem Rasen so ungefähr, also Höhe Mittelkreis, dann sind da so ein bisschen so ein Kleinfeld, also so Tore und so aufgebaut, und dann haben die da gegeneinander gespielt. Und das war halt mega, mega geil, weil, du das natürlich im Gästebereich, die Leute, die dann schon da waren, war auch schon einigermaßen gut gefüllt, natürlich halt alle mitbekommen haben. Und dann hat unsere U13 das Spiel gewonnen, 2-1, also sie sind 2-0 in Führung gegangen, relativ schnell auch. Gästeblock halt komplett da, also nach dem ersten Tor gleich alles skandiert, hier Auswärtssieg, Auswärtssieg, und da die Mädels halt gefeiert. Dann haben wir tatsächlich auch alle so ein bisschen gezittert, dass sie es über die Zeit bringen. Also das war einfach total cool, und als dann Abpfiff war, kamen die Mädels dann auch so ein Stück auf die Kurve zugelaufen und haben so ein bisschen mit der Kurve gejubelt. Also ich glaube, das ist auch ein Erlebnis, das die wahrscheinlich so schnell nicht mehr vergessen werden und da hoffentlich auch ihren Enkeln noch von erzählen können. Also das fand ich eine richtig schöne Sache und einfach auch eine coole Idee, und habe mich dann sofort gefragt, warum machen wir das in Magdeburg nicht eigentlich auch? Weil das ist doch, wäre doch eine total gute Gelegenheit, also Frauen- und Mädchenfußball so ein bisschen zu promoten irgendwie, und den Leuten, und da gibt es ja viele von bei uns, die dann halt auch früh im Stadion sind, eben einfach auch ein bisschen, auch ein bisschen Programm auf dem Rasen zu bieten. Also ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ich würde das sehr begrüßen, wenn wir das bei uns täten. So. Genau. Also das war sozusagen, das ist das, was vor dem Spiel noch stattfand. Und ansonsten zum Spiel. Weiß ich nicht, wer von euch beiden anfangen will. Ich kann die Stadionperspektive gern antragen. Aber, oder wollen wir erst über das Problemfenster noch sprechen? Eigentlich müssen wir erst über das Problemfenster noch sprechen. Thomas lacht schon. Kerstin und ich haben uns ja mal wieder als die komplett Ahnungslosen geoutet.
Wieso? Naja, ahnungslos.
Da steh ich völlig dazu.
Ja, ahnungslos würde ich jetzt nicht sagen. Einfach, ich würd eher sagen ignorant. Das trifft es, glaube ich, besser.
Danke. Danke. Du bist so ein guter Mensch. Wirklich. So. Ja, ich traue mich jetzt schon wieder gar nicht, das zu erzählen, weil das wahrscheinlich nicht alle wissen. Alle wissen das. Nur Kerstin und ich haben es halt an dem Spieltag erst rausgefunden halt, ne? So, also kurz im Kontext. Es gibt eine Polizeiwache in dem Stadion, und die haben natürlich auch so eine Fensterfront, die aufs Spielfeld blickt, und die befindet sich eben neben der Nordkurve der Gelsenkirchener Ultra sozusagen. Und Konsti, also unser Alterspräsident, hatte mich davor im Vorfeld schon darauf aufmerksam gemacht, weil der das natürlich auch wusste, dass nämlich die aktive Fanszene dann halt über dieses Fenster, was halt relativ breit, also diese Fensterfront, hängen die dann halt immer so ein Banner, da steht dann halt drauf Problemfenster, und mit so Pfeilen dann sozusagen in diese, in diesen Sichtbereich der Polizei dort. Fand ich sehr, sehr geil. Und da Thomas ja die ganze Historie kennt, musst du uns jetzt nochmal kurz erzählen, was es damit eigentlich auf sich hat. Oder?
Ja, es war halt so, da haben wir noch Bundesliga gespielt, also vor ihrem zweiten Abstieg schon, war das schon, dass da gerne auch dieses Fenster einfach mal überhangen wurde, mit Fahnen etc. pp. Da hat sich die Polizei übelst aufgeregt. Danach gab es dann auch gerne mal noch ein paar Rauchaktionen unterhalb dieses Fensters, das, was dann auch komplett zugenebelt wurde. Von daher hat mich das überrascht, dass ihr das noch nicht kanntet, weil das waberte ja schon, es ging schon öfter mal so ein bisschen durch den Äther, und deswegen hat mich das einfach ein bisschen überrascht, dass ihr das noch nicht wusstet.
Okay, na, was ich wusste war, dass Schalke irgendwann ein Choreo-Verbot hatte. Die hatten ja da mal so eine Choreografie, wo sie da irgendwie so ein Mannequin, glaube ich, mit Rauch gefüllt haben und so, und das eigentlich ganz geil aussah. Und wo vorher auch abgesprochen war irgendwie oder so, und trotzdem fand das die Polizei da, glaube ich, nicht so geil. Und seitdem gab es ja dieses Choreo-Verbot, und das habe ich wohl mitbekommen, aber dieses Problemfensterbanner, das war mir komplett neu, aber ich finde es mega geil. Finde es großartig. So, genau, also das passierte da auch. So, jetzt aber zum Spiel. Genau, wo wir natürlich wieder einiges zu meckern haben. Nee, Scherz, also weiß ich nicht. Also ich habe da jetzt nicht so viel zu meckern, aber Kerstin, was ist denn so dein erster Stichpunkt auf deinem mannigfaltigen digitalen Zettel zu dieser Begegnung?
Ich habe mich erstmal ein bisschen darüber ausgelassen, dass es ja viele Begrüßungsfeuer gab von Seiten der Heimfans.
Ja.
Es gab dann nochmal diesen Banner steht auf, glaube ich, auch als Basis einer sehr guten Aktion der Schalker und dass man dann aufgrund der Begrüßungsfeuer in der zweiten Minute auch erstmal nochmal eine kurze Pause hatte. Und dass die Schalker gut zur Sache gegangen sind, weil die in der sechsten Minute schon die erste gelbe Karte bekommen haben. Also die waren so foultechnisch, haben die so gefühlt am Anfang so alle 3 Minuten haben die mal gut einen verteilt. Und ich hatte dann das Gefühl, okay, wenn das jetzt sozusagen ihr Ansatz ist, bitte, aber dann beenden sie vielleicht auch nicht zur 11. das Spiel. Ist zum Glück dann nicht so ausgeartet, aber ich hatte schon das Gefühl, so die ersten 10 Minuten waren wir komplett, also mindestens die ersten 10 Minuten waren wir da komplett dominant. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich die das erste Mal überhaupt nach 10 Minuten in der Nähe unseres Strafraums gesehen habe. Und ansonsten gab es da irgendwie nur eine Richtung und das war nämlich eher in Richtung ihres Strafraums.
Okay. Das ist schon interessant. Hatte ich zum Beispiel im Stadion ein bisschen einen anderen Eindruck, weil ich eigentlich Schalke gar nicht so schlecht fand. Und die hatten ja in der Anfangsphase auch gleich, oder ich weiß gar nicht, ob es Anfangsphase war, aber auf jeden Fall in den ersten 20 Minuten schon, glaube ich, auch so ein, zwei Möglichkeiten, als es noch 0-0 stand. Also ich fand die jetzt, also fand die nicht
Ja, die
schlecht.
hatten, in der 11. Minute hatten sie ihren ersten Torschuss.
Okay.
So, und da hatte ich auch das Gefühl, das war jetzt ein bisschen überraschend für Dommer. Aber hat er pariert, war alles in Ordnung. Aber wie gesagt, was mir aufgefallen ist, super oft rumgefault und ja, und dann, ja, weiß ich nicht, 18. Minute Fehlpass Heber. Aber auch das muss ja sein, weil sonst wäre es kein Spiel von uns.
Genau. Ja, wobei
Es wurde
Heber.
dann munterer. Es gab dann sozusagen in beiden Richtungen. Und ich glaube, so nach 17, 18 Minuten, dass da jetzt dann beide ungefähr dann gleich wach waren, sag ich mal. Wo es dann wirklich so ein munteres Hin und Her war. Und vielleicht deckt sich das dann eher mit deiner Stadionperspektive.
Ja, das könnte sein. So, Fußballexperte und King of Everything. Wie
Not
war
of
es?
random facts.
Genau. Wie hast du es gesehen? Was war cool? War es nicht so?
Ja,
Gibt
also
es
ich
was
sehe
zu
es eigentlich,
meckern?
zu meckern gibt es immer was. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Da habe ich schon was gefunden. Nein, also auf sehr hohem Niveau allerdings. Also ich fand es eigentlich auch die Anfangsphase so wie du. Ich muss sagen, wir hatten bis dahin auch, also bis zur ersten Chance von Schalke von Karaman hatten wir überhaupt keinen Abschluss. Ich fand uns da auch jetzt nicht wirklich dominant. Also es war schon ausgeglichen. Haben sich beide relativ gut neutralisiert im Mittelfeld und von daher ging nach vorne für beide Seiten eigentlich relativ wenig. Bis dann zu der Möglichkeit von Karaman, die Schalke da auch, finde ich, relativ gut rausgespielt hat. Ich glaube, was uns in dem Spiel sehr ausgezeichnet hat und sehr entgegenkam, war diese brutale Effizienz, die wir vom Tor hatten. Mit der ersten wirklich richtig guten Chance machen wir das 1-0. Und dann war es verrückt.
Ja, das ist
Also,
schon verrückt. Den Eindruck hattest du im Stadion auch, ja, das
also
ist wahr.
das war schon, also ja, jetzt kann man nur, also ich finde, gerade beim 1-0 kann man auch mal wieder auf zwei, drei Sachen gucken. Zum einen super Pass von Burcu, der
Ja.
war richtig geil. Zum zweiten der Abschluss von Kars, auch sehr überlegt. Kopf oben, wann geht der Torwart runter? Ach, dann chippe ich den jetzt einfach ein bisschen an und dann geht er ins Tor. Also das war einfach Sahne. Man muss aber auch sagen, wenn man sich das mal anguckt nochmal und dann diese Kameraperspektive von der Seite hat, es ist natürlich auch ohne jetzt diesen Beißreflex wieder hervorzurufen zu wollen. Man muss es ja auch nutzen, darum geht es mir nicht. Es geht mir einfach darum, dass Schalke das auch grottenschlecht schlecht verteidigt.
Ja,
Also diese vier, die Viererkette ist keine Viererkette, das ist einfach ein Witz. Die stehen nicht, da ist keiner auf der Höhe des anderen. Kars kann da in diese Schnittstelle reinlaufen, ohne dass da auch nur ein Gegner in der Nähe ist, der da mitkommt. Also das war einfach auch nicht gut verteidigt. Trotzdem, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass der Beißreflex wieder kommt, aber man muss es ja auch nutzen. Ja, natürlich. Aber darum geht es mir nicht. Dass das Tor super rausgespielt ist, brauchen wir nicht drüber reden. Das war ein 1A-Tor. Aber wie gesagt, die Abstände bei Schalke da, die stimmen gar nicht. Und da macht man es uns natürlich auch sehr, sehr leicht. Aber wie gesagt, geiler Pass, geiles Tor.
Ja,
Und dann,
absolut.
ja, oder, ja, dann wurde es halt irgendwie irre, ja. Also das war ein völlig krankes Spiel dann. Wobei man sagen muss, die Zeit vom 1-0 bis zum 2-0, ja, also das war dann schon, finde ich auch relativ, also jetzt nicht ausgeglichen, aber es war schon, also man hat, was ich interessant fand, und das hat man auch in dem Spiel gemerkt, beziehungsweise haben wir das, Alex, wir haben das ja auch schon letzte Saison und auch in der Saison davor immer mal kritisiert, dass unsere Mannschaft viel zu wenig es nutzt, dass sie sehr, 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 sehr gut umschalten kann. Und ich finde, in dem Spiel haben wir es sehr gut gemacht.
Fand ich
Eben
auch.
genau das, diese Stärke, die wir da haben im Umschaltspiel, die haben wir da gnadenlos, da haben wir Schalke jedes Mal, und die waren so naiv und haben das auch immer zugelassen. Also die Restraumverteidigung von Schalke, die war ja katastrophal. Und wir haben das so geil ausgenutzt. Also das war wirklich, ja, hat mir sehr gut gefallen. Also, dass man Schalke auch gesagt hat, komm hier, nehmt den Ball, ihr könnt eh nichts mit anfangen, wir kontern euch dann einfach gnadenlos aus. Fand ich großartig, und das hat mir sehr gefallen in der ersten Halbzeit. Schade, also, dass dann aus dieser Kontersituation in der ersten Halbzeit dann erstmal kein Tor mehr entstanden ist, war ein bisschen schade, aber trotzdem fand ich, hat man es richtig gut gemacht. Also, diese
Ja.
Naivität von Schalke da auch zu meinen, ja, wir können ja Magdeburg herspielen, machen da hinten einfach mal nicht die Türen, sondern die Tore sperrangelweit auf. Ja, gut, und ja, war schön.
Ja, und genau deswegen habe ich mich auch, also wundere ich mich im Nachhinein tatsächlich auch über das Ergebnis, weil ich im Stadion noch sagte, so, das wird nicht so bleiben. Also wir hatten ja relativ, also jetzt aus meiner Erinnerung, und Kerstin kann das bestimmt gleich bestätigen oder widerlegen aus den Notizen, aber ich fand schon, dass wir sehr, sehr oft mit so langen Bällen irgendwie vors Tor kamen. Also, und was ich auch sagen muss, wen ich richtig gut fand, war der Kollege Neuenberger auf der linken Seite, weil ich schon fand, und das ist jetzt wieder Stadionperspektive, dass wir über die Seite Schalke da relativ stark so, also gut beschäftigen konnten. Und ich dann halt irgendwann so dachte, okay, also normalerweise läuft das ja so, wir spielen irgendeine Form von Fußball in der ersten Halbzeit, da funktionieren Dinge und dann stellt der gegnerische Trainer um und dann funktionieren die in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Also ich war relativ sicher, dass das so nicht weitergehen kann und dass sich das dann aber noch so auswächst in der zweiten Halbzeit. Also irgendwann standen wir im Stadion, haben es bloß noch so angeguckt und so gesagt, was ist denn jetzt hier los? Also so, weil das ja wirklich, wie du sagst, Thomas, das blieb ja so. Ja, die haben da hinten schon uns ja zum Teil wirklich, wirklich eingeladen. Genau, aber das war sozusagen so mein Eindruck, dass ich dachte, okay, das ist einfach und das wird aber nicht so bleiben. Kerstin, was hast denn du noch zur ersten Halbzeit an Highlights auf dem Zettel, über die wir reden müssen, bevor wir zum großartigen 0-2 kommen und der Schlafeinlage von Schalke? Genau.
Naja, es gab dann in der 34. noch einen sehr guten, also sehr guten Abschluss von Karaman, wo ich tatsächlich dachte, oh, das ist ein Tor drin, war dann zum Glück aber knapp dran vorbei. Und genau eine Minute später im Gegenzug dann Nolle, der mir auch wahnsinnig gut gefallen hat in dem Spiel. Der hatte dann eine Torchance direkt auf den Torwart. 5 Minuten später nochmal eine Torchance dann auf den Fuß, glaube ich, vom Torwart der Schalker. Die haben zwischendurch weiter ihre gelben Karten gesammelt. Dann hat Oliver Reck, der ein ganz charmanter Co-Kommentator auf Sport1 war, dann irgendwie nochmal die große Lobeshymne auf das FCM-Scouting losgelassen. Das fand ich ja auch sehr spannend, weil man das ja jetzt auch nicht so oft aus berufenem Mund hört. Der hat zum Beispiel dann ein Loblied auf Ernyaka gesungen, der als schnörkelloser, geradliniger Spieler genau da ist, wo er sein muss und perfekt ins Mittelfeld passt. Und ich dachte, ah, okay. Haben wir in dieser Saison an anderen Stellen auch schon ein bisschen anders gesehen. Und ja, und dann wurde irgendwann eingeblendet gegen Ende der ersten Halbzeit 56% Ballbesitz für Schalke. Und ich dachte, ja, genau so muss es sein. Lasst es einfach so. Lasst es
Genau,
einfach so.
genau.
Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass diese Halbzeit dann noch so spektakulär endet.
Genau.
Nachdem Barış auch noch einen, sag ich mal, Freistoß aus durchaus guter Position direkt auf den Torwart geschossen hat. Genau, aber dann kam die 47. Minute,
Genau.
erste Halbzeit.
Genau.
Und es war
Und
ein ganz schönes Durcheinander.
ja, für eine Mannschaft, für die andere nicht.
Genau.
Und vorher gab es ja noch zwei Chancen von Bocu, ne? Die, also wo zweimal das leere Tor vor sich hat und aber glaube ich, da müssen wir wieder zu Thomas gucken, beide Male auch es schwer hat, den Ball dann noch aufs Tor zu bringen. Und das eine war diese Kopfballnummer, da gab es die Vorarbeit, glaube ich, von Kaas auch. Da habe ich im Stadion direkt gesagt, na, der muss eigentlich rein und bei der Wiederholung, da habe ich dann aber gesehen, dass er schon, glaube ich, für Bocu ein Stück zu hoch einfach war. Also macht dann halt einen Kopfball, der köpft aber übers Tor.
War ein bisschen hoch, ja.
Ja, also den konnte er dann nicht mehr drücken. Und die
Bisschen hoch und
zweite.
Sprungtiming war jetzt auch nicht so pralle. Er springt für meinen Geschmack ein bisschen zu spät. Ja.
Ja, und die zweite Sache war ja dann dieser, ich glaube, das war das, was du meintest, Kerstin, ne, mit dem Schuss von Nolle, der dann irgendwie Bocu vor die Füße fällt und wo er dann aber auch aus vollem Tempo den dann irgendwie drüber semmelt, aber auch, glaube ich, auch schwer zu nehmen. So, und aber trotzdem muss ich auch sagen, also ich hatte schon so den Eindruck, also wenn Schalke hier eine der, naja, weiß ich nicht, drei Viertelchancen, die sie da hatten oder der Gelegenheiten, die sie hatten, wenn, dann kann so ein Spiel auch nochmal anders ausgehen, ging es halt nicht, weil Schalke ja dann der Meinung war, in der besagten 47. Minute in kollektiven Tiefschlaf zu verfallen und das fand ich einfach clever. Ne? Also Bocu war das, glaube ich, der dann da bei dem diesen Freistoß antäuscht. Kaas stratzt halt los, macht das, was er tut, nämlich schnell irgendwie Richtung Grundlinie marschieren und Gnaker spielt den Ball und dann steht es da zur Halbzeitpause 2-0. Also ich fand das schon recht amüsant im Stadion. Das
Diese
war schon
Szene,
cool.
ja. Diese Szene kannst du hernehmen, des Gegners bester zwölfter Mann, ganz Schalke. Also, ohne Scheiß, ja. Also, ich habe ja, du hast das ja im Fernsehen, hast es ja gesehen. Also, ich glaube, Bonschu kommt da zu Fall.
Genau.
Dann kommt Artig noch. Also, Bonschu wird gefoult. In einem Zweikampf kriegt er irgendwie einen Stoß mit dem Ellenbogen mit. Also Kopfball und dann wird von hinten mit dem Arm dann gestoßen. Also, klar, das Foul, brauche ich nicht zu diskutieren. Ne? Der Schiedsrichter lässt dann Vorteil laufen, Barış wird dann auch gefoult oder verliert dann den Ball. Ob sie sich mal so in Erinnerung, könnte man sich auch nochmal angucken. Ja, und ja, dann wird's verrückt. Also das ist wirklich, das verteidigt jede Ehe besser. Das ist unglaublich. Also in dem Moment, wo Kars zu dem Ball geht und den Ball zurückschießt und dann nach vorne startet, in dem Moment stelle ich mich einfach vor den Ball.
Genau, ja.
Da stelle ich mich einfach vor den Ball und die Szene ist tot. Ja, ich kriege vielleicht eine gelbe Karte. Ja, okay. Wegen Spielverzögerung. Aber da stelle ich mich vor den Ball und die Szene ist einfach tot. So. Und dann gehst du in der Halbzeit. Also für mich war, also ich saß vorm Fernseher, hab das gesehen und dachte mir, wo der Ball dann zurückrollt, dachte, na gut, jetzt stellt sich einer davor und das ist Halbzeit. Okay, alles klar. Und auf einmal ist der Ball im Tor.
Ja, genau.
Also, was haben die da gemacht? Und dann haben sie die Wiederholung gezeigt. Ja, und wenn, also, das ist ja. Das ist wirklich, also noch blöder kannst du dich ja gar nicht anstellen. Ne? Also das so zuzulassen, ja, dass du dich mit einem einfachen langen Ball dort hinter die Abwehr so billig ausspielen lässt. Also Respekt, Schalke 04. Da habt ihr gezeigt, dass ihr völlig zu Recht in der zweiten Liga spielt. Also, das ist unfassbar.
Ja.
Also auch da wieder geiler Ball von Gnaker. Kaas macht das dann vor dem Tor auch wieder sehr abgezockt. Wollen wir nicht drüber reden, auch ein schönes Tor, aber wie gesagt, in der Entstehung, also als Trainer, ich weiß nicht, ich hätte in der Halbzeit schon dreimal im Stadion laufen lassen für so viel Blödheit. Also ganz ehrlich, das ist ja also, nee.
Na,
Wahnsinn.
naja, und es ging ja weiter. Also ich habe, also wie gesagt, im Stadion hast du das gar nicht so gesehen, aber vorhin hatte ich nochmal eine längere Zusammenfassung, glaube ich, vom Sportstudio oder so, wo man dann halt auch nochmal so ein paar Szenen sieht. Und dann halt auch, ja, also eigentlich bei allen Toren, geil gemacht, geile Vorarbeit und so weiter, aber eben wirklich ne, Abwehrleistung, wo man sich fragen kann, okay, weil ich nämlich auch der Meinung bin, aber er könnte mich jetzt gerne korrigieren, dass bei 0-3, das ist ja Martin Kaas drittes Tor dann, kam die Flanke ja von Neuenberger, geile Hereingabe auch, aber der Kaas ist da in der Mitte schon relativ alleine. Ne? So,
ja,
und da
ja.
habe ich mich, und habe ich mich, und habe ich mich dann gefragt, okay, also du hast jetzt hier einen Mittelstürmer, der hat jetzt schon zweimal getroffen. Müsste man dann da nicht irgendwie, müsste nicht
ja,
irgendjemand auf die Idee kommen zu sagen, diesem jungen Mann dort, dem steht der jetzt bitte auf den Füßen, damit er nicht nochmal zum Abschluss kommt. Und also du musst da auch erstmal das Timing
ne?
haben, da so reinzurutschen, alles cool. Aber er hatte auch Platz. So.
Ja.
Oder?
Ja. Ja.
So.
Also die Tore sind, wie gesagt, die sind alle gut rausgespielt. Das soll auch gar überhaupt nicht, dass es wieder in den falschen Hals kommt. Das soll auch gar nicht geschmälert werden. Um Gottes Willen, auch das Ergebnis am Ende, dieses 5-2, sind noch vollkommen verdient. Vollkommen. Also da brauchen wir uns gar nicht irgendwie entschuldigen für, um Himmels Willen. Aber das ist natürlich, wie gesagt, schon sehr abenteuerlich verteidigt. Wobei ich aber auch beim 3-0, ich finde, das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass du mit Kars gerade einen Stürmer hast. Ich glaube, dem könntest du beide Beine brechen und eine Augenbinde anlegen. Der würde die Tore trotzdem machen.
Das glaube ich auch. Ja.
Er ist gerade so im Laufen. Das ist schon unfassbar. Und dieser Ball von Neuenberger, das kam mir in der Würdigung dieser ganzen Szene viel zu kurz. Weil natürlich, klar, Kars macht da sein drittes Tor und dass dann jeder auf Kars guckt, ja. Aber wie du schon gesagt hast, Neuenberger hat defensiv ein sehr ordentliches Spiel gemacht und hatte nach vorne immer wieder Akzente in dem Spiel.
Ja, ja, ja.
Und diese Vorbereitung, den Ball, genau da muss er hin, hat das richtige Tempo, dass der Torwart da nicht mehr hinkommt mit einem Zwischenschritt, dass er den Ball vielleicht abfangen kann. Das ist ein überragender Pass. Das sieht so einfach aus. Das ist es aber in keinster Weise. Weil das ist ja auch mit Gegnerdruck, aus dem Tempo heraus, so ein Ball musst du erstmal spielen. Und das Carsten, den da in der Mitte macht, das setze ich bei einem Zweitligastürmer voraus. Aber der Ball von Neuenberger, der kam mir in der ganzen Betrachtung und im ganzen Lob an diesem Spiel viel zu kurz. Das war ein richtig geiler Pass. Mhm. Den musst du so erstmal spielen. Ja.
Ja. Ja, d'accord, bin ich komplett
bei
dir. Der
vorher auch sehr gut bedient wurde von Barisch.
Ja.
Gehört ja auch dazu.
Auch das stimmt, genau. Genau. Ja, der marschiert ja da auf seiner linken Seite halt los und macht das, was er tut. Und schon cool. Also der hat mich überzeugt in dem Spiel. Das fand ich richtig stark. Genau. Steht es 0-3 aus Schalker Sicht. Dann 10 Minuten später fällt es 0-4. Auch geiles Tor von Herrscher. Vom Herrscher Philipp, das war ja auch alles direkt vor unserem Block, ne? Also das war halt dann irgendwie auch geil, wie den da halt so reinkegelt. Ja, und dann, wie gesagt, dann fingen die Leute an zu gehen. Also und zwar in Scharen schon. Ne? 65. Minute, da hatten ganz, ganz viele Leute keinerlei Bock mehr. So, und jetzt meine Frage, wieder aus der Stadionperspektive. Ich weiß nicht, wie das im Fernsehen war, Kerstin, und ob das deine Notizen ausspiegeln, aber ich hatte das Gefühl, komischerweise, nach dem 0-4 hatte dann der Kees van Wonderen ja auch nochmal gewechselt. Ich muss mal hier kurz gucken, genau in der 65. Minute macht er so einen Doppelwechsel. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass nach dem 0-4 Schalke so ein bisschen aufwacht und dann wurden die offensiv stärker. Ich glaube, wir hatten dann in der Szene, da musst du mir jetzt mal helfen, Kerstin, in der Phase gab es doch auch diese Rettungstat von Mathiesen auf der Linie, glaube ich.
Das war bei 3-0.
Das war beim 3-0?
Schon. Ja.
Ach so, okay. Aber irgendwie...
Es gab dann... Es gab... Es ist total spannend, weil du hattest dieses Tor, was so sehr poetisch beschrieben wurde, dass Herrscher dieses Tor quasi reingestreichelt hat.
Ja, genau.
Ich fand dieses Bild einfach sehr, sehr schön. Und danach gab es halt diese Lobeshymne vom Sport1-Kommentator, der meinte, boah, die zaubern sich hier durch die Veltins-Arena. Und ich dachte so, wow, ja. Und dann in der 69. Minute fällt das erste Tor für Schalke. Okay, warum auch immer. Und die hatten danach tatsächlich, es gab dann im Anschluss gleich noch eine Ecke, dann gab es wieder so eine Geschichte, da hatte Domme sich ein bisschen verschätzt und war zu weit draußen. Und dann habe ich auch zu stehen, Magdeburg überlässt Schalke sehr viel Raum seit einigen Minuten. Aber es war ja auch, wenn du es über den gesamten Verlauf siehst, es waren ja wirklich nur ein paar Minuten, weil dann ja in der 74. ja wir schon wieder am Drücker waren, beziehungsweise
genau.
Herr Kars.
Genau.
So,
ja.
Und ja.
Ja. Fand ich auch schön, dass er sich das Tor für die 74. Minute aufspart. Auch cool, auch wieder ein schöner Pass von Mathiesen vorher. Naja, und also ich glaube, ja, also wie Thomas schon sagte, den Carsten hättest du wahrscheinlich auch einfach auf den Kopf stellen oder sozusagen einen Stuhl ans Bein binden können. Er hätte da wahrscheinlich die Tore trotzdem gemacht. Das hat einfach, also wenn es läuft, läuft es halt. Das ist gerne auch eine Phrase, die ich mir einschreibe. Und also das war so ein bisschen niedlich. Ich hatte also irgendwie so das Gefühl, er glaubt das selber gar nicht. Dass er da so geil netzen kann, so viel netzen kann. Genau, steht's da 5-1. Ja, dann konntest du schon langsam sozusagen diese Schrift sehen, die dann immer so mit Sitzen und verschiedenfarbigen Sitzen dann passierte. Also war dann schon klar, okay, jetzt sind die hier alle auf dem Weg nach Hause. War schon ganz geil. Und da gab es tatsächlich einige um uns drum rum und ich zählte mich zu denen auch, die sich dann schon gewünscht haben, dass Schalke bitte noch ein Tor schießt, damit wir dann wieder dieses 5-2 bekommen. Was ja auch der Fall war. Ich habe mir vorhin noch mal so ein, mache ich ja sonst nicht, aber irgendwie hatte ich vorhin mal Zeit, mir so ein Stadion-Vlog angeguckt von einem Schalker. Vielleicht verlinke ich den auch noch. Der sich dann furchtbar darüber aufgeregt hat, na, furchtbar darüber aufgeregt stimmt nicht, aber der zumindest kritisch angemerkt hat, dass die Schalker Stadionregie dann beim 2-5 die Torhymne nicht mehr spielt. Wo ich mir dann, ich fand das ja beim 1-4 schon komisch und hätte mir dann auch gedacht, okay, also kriegst du jetzt hier richtig auf die Mappe und dann feierst du dich aber nochmal für das Anschlusstor da fürs 2-5, fand ich auch irgendwie schräg. Genau, aber da hat dann
Ja,
wenigstens.
der hat ja sonst nichts im Spiel.
Nee,
Mein
das stimmt.
Gott.
Das stimmt.
Also von daher,
Naja. Ja. Also war insgesamt schon sehr, 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 sehr überzeugendes Ding. Und Schalke war ja nun auch, kommt ja auch, also kam ja vorher auch aus einer Phase, wo sie jetzt nicht schlecht waren. Ne? Also sie hatten ja eine ganze Weile, also waren ja, glaube ich, relativ stabil, auch was die Ergebnisse betraf. Aber dass du die dann so herspielst, Respekt, muss ich schon sagen, war geil, war cool.
ja, aber wie gesagt, also es war halt auch sehr, sehr luftig. Also auch wenn man sich das 4-0 jetzt nochmal anguckt, ja. Also, oh Gottes Willen. Also die Videoanalyse, die ging, glaube ich, länger als das Spiel. Es ist ja unfassbar. Also das ist ja beim 4-0 auch einfach nur ein langer Diagonalball von Artig, wo der Verteidiger sich vollkommen verschätzt, dann überhaupt nicht auf Bordschuh drauf geht. Und wenn man dann mal beobachtet, welchen Laufweg Herrscher dort macht, ja, und von dem Moment an, wo er dann losläuft, also der zieht dann so ein bisschen so von der halbrechten Mittelfeldposition so in die Mitte und läuft dann so völlig ohne Gegenspieler. Vom Mittelkreis bis in den 16er ist dann nicht mal im Ansatz auch nur ein Gegenspieler in der Nähe. Ja.
Ja, genau.
Dann auch wieder ein toller Ball von Burcu und das Tor, also bei allen so geil die Tore von Kars waren, dieses Tor, auch da muss man sagen, der sieht wesentlich leichter aus, als er ist, ja. Also den musst du mit dem rechten Fuß gegen deine Laufrichtung so erst, also du läufst ja gegen den Ball im Prinzip gegen, den musst du so erst mal machen. Das ist ja auch nicht so einfach. Also wunderschönes Tor, auch super rausgespielt, klasse Ball von Burcu auch da in der Szene wieder. Ja, aber eben wie gesagt, ja, also man sieht, Herrscher hat ja bis zu dieser Szene, also selbst danach, also auch danach, logisch, aber er hat ja nicht einmal irgendwie auch nur in der Nähe, da sprechen wir jetzt von 3 Metern, ein Gegenspieler. Das ist ja unglaublich. Also der kann ja da durchs Mittelfeld laufen, so völlig, völlig unbehelligt, läuft dann da rein und macht dann da auch also vollkommen frei das Tor. Und ja, also, boah. Wie gesagt, bleib dabei. Das war grottenschlecht verteidigt, aber du nutzt es gnadenlos aus, machst die Tore, bist brutal effizient und damit geht dieser Sieg auch vollkommen verdient. In der Höhe auch. Also, ich würde sogar sagen, hättest du noch eins mehr machen können. Also von daher war das schon ein geiles Ding, ja.
Ja, absolut. Und jetzt haben wir, also jetzt würde hier eigentlich die Frage oder das Thema, das sonstiges Thema von unseren Podcast-Paten passen. Deswegen würde ich das jetzt hier ganz gern eigentlich einspeisen, bevor wir es nachher im sonstiges Segment nochmal aufmachen. Und ich glaube, Kerstin, von dir kam doch irgend so ein Screenshot mit Kars und Christian Beck und irgendwie einem Chatverlauf oder so, ne? Die Frage ist nämlich,
Ja.
Ist Kars auf dem Weg zur FCM-Ikone oder ist es nur eine Eintagsfliege? So ist die Frage formuliert. Das ist Teil 1 und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der geht an Thomas, aber ja, hau mal raus. Also ist Martijn Kars auf dem Weg zur FCM-Ikone mit seinen, was hat er denn jetzt? 14 Tore, glaube ich, oder? 13 Tore?
14,
14 Tore?
14.
14. Genau. Also, oder anders gefragt, tauschst du jetzt dein Christian Beck-Trikot in deinem Kleiderschrank gegen ein Martijn Kars-Trikot aus?
Wen geht jetzt die Frage?
Na, an dich, Frau
Ach
Kerstin.
so.
Ja, den zweiten Teil kriegt Thomas.
Nee, also so schnell wird das nicht funktionieren, weil mir dafür das Ganze noch nicht nachhaltig genug ist, um mal in so einem Konzernsprech zu bleiben. Es ist natürlich jetzt eine wahnsinnig schöne Momentaufnahme und es ist überragend. Und ich freue mich, dass wir endlich einen Stürmer haben, der, wie gesagt, auch mit verbundenen Augen treffen würde, wahrscheinlich. Aber um sozusagen so eine Legendenfigur zu werden, braucht es ja dann doch ein bisschen mehr. Und wir befinden uns ja auch nach wie vor immer noch in unserer Jubiläums-Saison, ne? Angeschlossene Podcaster erinnern sich. Und wir wissen ja um die Verdienste von Christian Beck, aber auch der gesamten Mannschaft und warum sie eben diesen Kultstatus haben, zu Recht haben, den sie haben. Und das ist halt mehr als eine Saison,
Genau.
die es braucht. So. Und von daher ist quasi dieser Platz des Beck-Trikots in unserem Flur jetzt auch erstmal weiterhin ohne Konkurrenz. Aber wir können uns da gern so in 2, 3 Jahren nochmal drüber unterhalten.
Genau. Und ich finde, also ging mir auch durch den Kopf, ich finde das auch, also Karl spielt eine geile Saison, überhaupt gar keine Frage. Zur Ikone werden könnte er für mich dann, wenn er, also mal angenommen, wir blieben in der zweiten Liga und er ist nächste Saison auch noch Spieler in unserem Kader und sagt halt hier, Magdeburg finde ich so geil, ich identifiziere mich so mit der Aufgabe, dass ich halt hier einfach weitermache. So Sachen gehören da für mich auch ein Stück weit rein. Was jetzt überhaupt, also ne, das klingt jetzt wahrscheinlich wieder negativer, als es irgendwie ist. Deswegen wäre ich bei dem Ikonentitel auch erstmal noch vorsichtig. Trotzdem natürlich alles das, was du sagst, Kerstin, total geil, dass wir da so einen Knipser haben, der genau diesen Namen auch verdient hat und der gerade im Moment einfach super, super viel Spaß macht, das muss man schon so sagen. Und wenn der so weitermacht, könnte das zumindest ein warmer Geldregen werden, vielleicht zur neuen Saison. Also gucken wir mal, wo da die Reise noch hingeht. Aber ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Momentaufnahme und dazu noch ein sehr sympathischer Typ. Thomas, zweiter Teil der Frage unserer Podcast-Paten. Kann man das Wort Aufstieg schon in den Mund nehmen? Nach dem Spiel.
Nee.
Nee.
Also wir ja, natürlich. Wir dürfen ja träumen. Aber ich würde noch warten wollen. So, lass uns mal nach dem 28. Spieltag nochmal gucken, wie es dann aussieht. Wenn du dann weiter so oben damit dran bist, dann ja, auf jeden Fall.
Ja.
Stand jetzt, würde ich sagen, nach 20 Spielen, wunderschöne Momentaufnahme. Also ich glaube, mit dem Thema Abstiegskampf werden wir in dieser Saison definitiv keine Berührungspunkte mehr haben. Du kannst dich jetzt wirklich nach oben orientieren und kannst zusehen, dass du da diesen weiter in diesem einfach in diesem ja so in diesem Flow bleibst, ne? Und sagst, okay, mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube aber, wenn du aufsteigen willst, tatsächlich, solltest du auch mal das ein oder andere Spiel zu Hause dann auch mal mit 3 Punkten gestalten. Ich glaube tatsächlich, also, wobei die Liga ist da oben so unkonstant. Nee, ich glaube, da kannst du ruhig alle Spiele unentschieden spielen und auswärts alles gewinnen. Das sollte am Ende reichen, weil das ist, die Liga ist oben einfach, wie gesagt, viel zu unkonstant. Das sollte am Ende reichen. Ja, ansonsten, nee, ich wäre noch ein bisschen. Also von Vereinsseite wäre ich noch ein bisschen vorsichtig, das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen, aber ich wünsche mir natürlich, dass man jetzt alles daran setzt, auch da oben zu bleiben und eben nicht sagt, oh, hoffentlich, oh, ja. Dass man jetzt wirklich auch klar sagt, ja, wir wollen gerne hier oben bleiben und diese Chance, die sich da vielleicht am Saisonende dann bietet, dass man da auch in der Lage sein will, dass man diese nutzen kann. Sagen wir es mal so.
Ja, sehe ich genauso. Also für mich, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, ne, ist jetzt die Wintertransferperiode auch auf jeden Fall ein Fingerzeig so in die Richtung, dass man sich da schon also da schon auf jeden Fall hinorientiert. Und ich hatte also im Stadion dann auch direkt so gedacht, okay, das Spiel, also hier auf Schalke gegen diese Mannschaft hat mich jetzt schon überzeugt. Trotzdem würde auch ich eher potenzielle Aufstiegsvorfreude, Euphorie-Sache verfallen, wenn es tatsächlich gelänge, jetzt zu Hause mal 3 Punkte zu holen oder so. Also wenn das jetzt auch noch passiert, wenn die Mannschaft jetzt, und da sind wir eigentlich schon fast im Nürnberg-Segment, also wenn die Mannschaft es jetzt tatsächlich schafft, den Sieg auf Schalke dann auch zu Hause mit einem Heimsieg noch zu vergolden und dann gegen Köln vielleicht nicht zu verlieren, dann fällt es mir schon sehr, sehr schwer, nicht konkreter zu träumen von möglicherweise Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und wie sie alle heißen, als Gegner in der kommenden Saison. Das wäre dann so, aber auch, also bin ich, sehe ich auch so, da müsste zu Hause halt auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Was jetzt eigentlich ein goldener Moment wäre, um auf das Nürnberg-Segment zu gucken, oder?
Ja,
oder
haben wir noch was? Na, ich würde aber ganz gerne auch noch was zu dem Vergleich sagen von
mit Kars.
Kars und Beck, weil ich finde, also zum einen finde ich das ein bisschen unfair, auch Kars gegenüber, weil du hast, ist einfach eine andere Situation. Also du kannst jetzt, also du hast ja nicht zu Unrecht gesagt, mal gucken, wie das ist, wenn er, ob er dann noch länger bleibt, etc. pp. Du bist aber gerade auch in einer ganz anderen Situation, ja. Also
klar,
du hast einen Spieler, der dir in der zweiten Liga stand, jetzt 14 Tore geschossen hat. Wenn der so weitermacht, gehen wir mal davon aus, da kommen noch 7, 8 dazu, wenn nicht noch mehr. Mhm. Also der wird wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Saison spielen mit 20 plus x Toren.
Ja.
Es ist dann auch, finde ich, ein bisschen, ich weiß auch, dass du das so nicht gemeint hast, aber ich finde es ein bisschen unfair, dann auch zu sagen, naja, da muss man dann mal gucken, ob er dann auch bleibt, wenn er jetzt ein Angebot bekommt. Da spielen ja auch immer zwei Parteien mit. Wenn da jetzt ein Angebot reinkommt, wo der FCM auch nicht sagen kann, das können wir nicht, also wo du als FCM auch in eine Situation kommst und sagst, Brudi, das können wir eigentlich nicht ablehnen. Ja, also jetzt mal Spon, der schießt jetzt, keine Ahnung, der Martin Kars macht jetzt 24 Tore. So, ein Jolles letztes Jahr bei Düsseldorf hatte 22 Tore, der ist, wenn ich mich recht erinnere, für 7,5 Millionen gegangen. Das heißt, du kannst so in der Größenordnung 7,5 bis 10 kannst du durchaus eine Ablösesumme aufrufen, wenn da ein Angebot kommen sollte und wenn ein Verein sagt, ja, wir wollen ihn unbedingt haben. Da bist du einfach auch als Verein in einer Situation, wo du vielleicht sagst, wir müssen das einfach annehmen.
Klar, ja, ohne Frage.
Ja, also von daher ist es natürlich auch schwieriger zu vergleichen. Ja, also da jetzt Martin Kars in so eine, in Anführungsstrichen, so eine Situation zu bringen, aber grundsätzlich bin ich halt auch der Meinung, also um einen, für mich einen Christian Beck als Vereinsikone abzulösen, gehört ein bisschen mehr dazu, als nur Tore zu schießen. Und von daher bin ich da noch grundsätzlich sowieso noch sehr, 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 sehr weit weg davon.
So, klar.
Also ist jetzt ein halbes Jahr hier, bringt super Leistungen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann das auch nicht mehr so miteinander vergleichen. Du bist auch als Verein in einer ganz anderen Situation. Jetzt mit Martin Kars auch.
Absolut, also bin ich völlig bei dir. Ne? Nur, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Also,
nee, um Gottes Willen. Ich kann mir schon, wie du das gemeint hast. Alles gut.
Also alles klar. Ich habe ja auch gerade gesagt, also wenn er so weitermacht, wird er uns, also werden wir mit dem eine ganze Menge Geld verdienen. Also da brauchen wir uns keine Illusionen zu machen. Also dass in der Welt, in der wir inzwischen leben, ein Spieler, der sozusagen so knipst, nächstes Jahr mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr zweite Bundesliga spielen wird, das ist so.
Ja, dann wäre es doch schön, wenn er mit uns nicht mehr zweite Bundesliga
spielt. Richtig, genau. Ja. Der Punkt, also wenn man über Ikonen spricht, aber das haben wir jetzt, glaube ich, auch etabliert, dann ist das, glaube ich, wirklich Spieler, die den Verein halt auch noch auf andere Art und Weisen prägen und einfach auch länger da sind. So. Und ich glaube, man kann es andersrum sagen. Es ist, glaube ich, in der heutigen Zeit schwieriger als noch vor 10 Jahren mit unseren Aufstiegshelden tatsächlich überhaupt zur Ikone werden zu können, weil es einfach so schnelllebig ist und die Spieler sich natürlich dann auch orientieren und dann eher nochmal wechseln und so. Also vielleicht ist das einfach auch eine Kategorie, die gar nicht mehr so richtig trägt heute, weil es ja heute wirklich, wirklich selten ist, gerade in den Sphären, dass dann ein Spieler mal so 10 Jahre bei dem Verein ist und da halt auch wirklich immer gut ist. Insofern an der Stelle schon alles cool. Gucken wir mal, wo es für Herrn Kars noch hingeht und vielleicht ja auch mit uns. Genau. Dann kommen wir zum Nürnberg-Spiel, würde ich fast sagen.
Nee, ich würde gerade noch was
noch
zu 4-1 sagen. Ja, das
okay, nochmal.
Das geht mir ein bisschen zu schnell. Weil ich da schon finde, da muss man auch drauf gucken. Also bei aller verdienten Euphorie um unser gutes Offensivspiel, muss man aber auch sagen, ist das 4-1 halt auch wirklich wahrscheinlich auch geschuldet der Tatsache, dass du 4-0 führst. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist halt auch, was für Schalke das ganze Spiel übergeht, das ist schlecht verteidigt.
Ja.
Richtig schlecht verteidigt. Also er kriegt da eine Außenlinie einen Ball und da sehen dann Herrscher und Borchu in Kombination nicht gut aus. Borchu kann weniger einen Vorwurf machen, Herrscher sieht da 1-1 einfach nicht gut aus. Reimann kann da nicht viel machen. Ich glaube, Matthiesen schlägt dann am Ball vorbei und Daniel Heber macht dann Heberdinger, stolpert da in den Ball rein und irgendwie geht der Ball dann ins Tor. Also das war halt auch nicht gut verteidigt. Ja, du hast im 16er Überzahl und trotzdem schafft es Schalke da ein Tor zu machen. Das meine ich. Also das ist so das, wo ich sage, ja, mag auch der Tatsache geschuldet gewesen sein, dass man 4-0 geführt hat, dass du so ein bisschen, ja, so ein kleiner Schlendrian reinkam, was auch menschlich ist, was auch einerseits in Ordnung ist, andererseits ist das, wie gesagt, darf eigentlich nicht fallen. Das 5-2, das Gegentor, das ist, glaube ich, da kann man keinem einen großen Vorwurf machen. Das ist halt auch, finde ich, so wie beim 3-0 von Neuenberger, das ist eine super Flanke. Also beim 3-0 durch Neuenberger vorbereitet, das ist von Schalke einfach auch eine gute Flanke. Der Ball läuft da gut ein gegen den Ball, lenkt in ein schönes lange Eck und dann kann Reimann überhaupt nichts machen. Das war einfach ein schönes Tor. Das passiert, lässt sich nicht verhindern, aber das 4-1 war eben auch schlecht verteidigt.
Ja, stimmt. Gehört zur Wahrheit und zu dem Spiel auch dazu. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger. Jetzt habe ich das ja schon zweimal versucht,
Jetzt darfst
sozusagen
du.
nach
Jetzt
Nürnberg
darfst du.
abzuhören. Jetzt darf ich. Okay, dann biegen
Jetzt
wir.
darfst du.
Dann biegen wir jetzt tatsächlich mal nach Nürnberg ab. Genau. Ja, also Nürnberg. Gucken wir mal. Bilanz. Kommt das hin? Nee, das kann nicht. Das ist noch die alte Bilanz gegen Schalke. Habe ich tatsächlich nicht aktualisiert, kann ich euch jetzt nicht liefern.
Ja, warte.
Wie die Bilanz gegen Nürnberg ist, aber Thomas liefert dafür. Und auch das letzte Spiel muss uns dann nochmal nachliefern. Ich mache dann nämlich mal weiter mit der Saison, die Nürnberg bisher spielt. Das ist ganz interessant. 20 Spiele, logischerweise 8 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen, Tabellenplatz 10 mit 28 Punkten. Auswärts ziemlich schwach, also nur 0,8 Punkte im Schnitt. Da kommen sie ja dann uns genau recht. Also sind wir
Wie
wahrscheinlich
viele
da.
Heimpunkte haben wir?
Na, sehr, sehr wenig. Also immer noch, glaube ich, die schlechteste
Na, im
Heimmannschaft,
Schnitt
oder?
meine ich.
Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Keine
Naja,
Ahnung.
dürfte ja auch unter 1 sein, wenn ich richtig erinnere, wenn ich richtig. Also von daher sollten wir, was das angeht, ein bisschen ruhig sein.
Absolut, absolut. Naja, da kommt jetzt aber auf jeden Fall eine schlechte Auswärtsmannschaft, bei der das Potenzial groß ist, dass wir die dann sozusagen, dass wir deren Flaute beenden. Aber wir haben ja auch im Stadion gleich gesagt, ist eigentlich etwas ärgerlich, dass wir jetzt zwei Heimspiele in
Also
Folge
Bilanz
haben.
gegen Nürnberg ist
Ja.
ausgeglichen. Zwei
Okay.
Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Allerdings haben wir das positive Torverhältnis mit 4, 2, 6, 4, 8, 4, 8, 5.
Okay, und wie ging das Hinspiel aus?
Das letzte Spiel haben wir gewonnen in Nürnberg mit 2 zu 1.
Na bitte, wunderbar. Genau.
Unsere Heimbilanz in dieser Saison liegt bei
Blödsinn!
0,78 Punkten.
Blödsinn!
Blödsinn!
0,78, okay.
4-0 war das Hinspiel, Mensch. 2-1, wie scheuer. Das Hinspiel war das 4-0 in Nürnberg.
Ja, habe ich wieder keinerlei Erinnerungen dran. Kerstin wahrscheinlich schon, oder? So aus dem
Was?
Kopf? Auch nicht, ne? Also fliegt so an uns vorbei. Zu viele 5-2s in letzter Zeit einfach, genau.
Richtig.
Naja. So, aber auf jeden Fall Nürnberg, wie gesagt, 0,8 Punkte im Schnitt, zwei Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen in der Fremde. Also das könnte jetzt wirklich klappen mit dem ersten Heimsieg für uns.
Wir haben sechs Heimspiele, in denen wir geführt haben, die wir dann nicht gewonnen haben. Also.
Scheiße. Ja, das wird langsam Zeit. Also wenn wir da Ambitionen nach oben anmelden wollen, dann sollten wir das wirklich jetzt mal langsam irgendwie hinkriegen. Und Nürnberg hat also in den letzten 5 Spielen, 3 Siege, 2 Niederlagen, die Siege gegen Braunschweig, Karlsruhe und Darmstadt und die Niederlagen in Köln und auf Schalke in den letzten 5 Spielen. Und ich weiß gar nicht, wer uns das hier ins Dings gezaubert hat oder wo ich das her habe, aber auf jeden Fall. Ach nee, das kam aus dem Discord, genau. Nürnberg hat auch eine ganz gute Wintertransferperiode gehabt. Die haben nämlich, also hier ein Artikel, den werde ich euch auch verlinken, 15 Millionen, 15 Millionen, 15 Millionen Euro plus gemacht, wobei es, glaube ich, am Ende gar nicht so viel sind, aber die haben.
Doch.
Ja, sind das unterm Strich zu so viel, weil ich irgendwie gesehen
15
habe.
Millionen, 15 Millionen ist netto, ja, Tatsache. Also
Okay.
einen Umsatz haben sie gemacht in Höhe von fast 40 Millionen.
Okay.
Und da musst du
Genau.
ja, da musst du ja die, da musst du ja die Ablöse abziehen, die sie für den Tsimas gezahlt haben. Also die haben ja im Sommer
Genau.
für den Tsimas
Genau.
sich eine fixe Ablöse in den Vertrag schreiben lassen für 18 Millionen. Die haben sie jetzt gezogen, haben den halt gleich weiterverkauft für über 25 Millionen und ja, macht ein Plus von 7. Und dann haben sie halt noch zwei andere Jugendspieler, also Spieler, die sie im eigenen Jugendbereich hochgezogen haben, haben sie dann auch noch
Genau.
verkauft, glaube ich. Ja, 15 Millionen in der Wintertransferphase, musst du erstmal machen.
Kann man mal machen, ja.
Und was ich sagen muss, also Respekt, dass sie das geschafft haben, Tsimas ist ja tatsächlich, bleibt ja in Nürnberg.
Genau.
Der ist ja gleich nochmal verliehen worden dann von seinem neuen Club, und spielt aber die Rückrunde definitiv noch in Nürnberg.
Ja, und der Jens Castrop auch. Also,
Ach so, der Castrop auch. Ja, siehst du, das wusste ich gar nicht.
den haben sie an Borussia Mönchengladbach verkauft und
Ich
der
wusste es jetzt
spielt
nicht von dem
aber,
Team.
der bleibt bis Saisonende in Nürnberg und geht dann zum Bundesligisten. Der hat wohl 4,5 Millionen gekostet. Dann der Kollege Tsimas, hast du gerade gesagt, genau, wechselt zu Brighton und Hove Albion. Da bleiben dann 2,5 Millionen übrig, weil die für den auch Geld bezahlt haben, genau. Und Finn Jeltsch haben sie noch verkauft. Innenverteidiger wechselt laut Kicker und Bild für bis zu 10 Millionen Euro nach Stuttgart. Genau, also 6 bis 7 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Ja, so kann es gehen, ja. Und also für so einen Verein wie Nürnberg ist das, glaube ich, sind das, also oder überhaupt für irgendwie jeden Verein, glaube ich, sind das ja auch keine Peanuts. Also das ist schon stark, schon richtig stark.
Ja, definitiv. Also,
Genau.
und wenn man bedenkt, dass da wirklich zwei Spiele auch dabei sind, die du ja selber ein Stück weit ausgebildet hast.
Ah,
Ja,
genau.
also
Das
schon nicht so schlecht.
kann Blaupause sein. Kerstin, hast du aus der familieninternen Recherchegruppe irgendwelche Insights noch zu Nürnberg mit auf den Weg gegeben bekommen? Zum Beispiel sowas wie Schlüsselspieler, Spielweise, auf wen muss man achten oder so?
Nein, aber es ist lieb, dass du fragst.
Ja, hätte ja sehr, sehr gut sein können, dass da sozusagen irgendwie die
Wir haben uns
Recherche.
gerade mal so auf einen Ergebnistipp einigen können und selbst bei dem bin ich noch nicht ganz klar, ob ich den so nenne.
Ah, ist das der hier schon steht? Hm, okay, na dann musst du gleich noch ein bisschen überlegen. Da muss Thomas uns erzählen, was uns da jetzt am nächsten Spieltag im Stadion erwartet. Weil Thomas bestimmt Nürnberg wieder gescoutet hat ohne Ende.
Ja, absolut, voll und ganz, natürlich. Sonst nichts zu tun. No. Nee, keine Ahnung. Also, wie gesagt, über einen haben wir gerade schon gesprochen. Über den Herrn Tsimas. 10 Tore in 17 Spielen ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Für 19-Jährigen schon gar nicht. Finde ich,
Ui.
ist schon nicht schlecht, ja, muss man schon sagen. Und ich glaube, auf wen man auch so ein bisschen aufpassen muss, ist der Herr Justwan, den man, glaube ich, noch aus Paderborner Zeiten kennen könnte. Er hat, glaube ich, 3 Tore, 9 Vorlagen, wenn ich das hier richtig sehe. Also guter Vorbereiter. Ja, ansonsten, glaube ich, Nürnberg. Also was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass die nach dieser Klatsche gegen uns, dass Klose da auch sich so ein bisschen selber hinterfragt hat. Die haben das System dann ein bisschen umgestellt. Spielen nicht mehr so naiv wie gegen uns, sondern spielen jetzt, vor allem finde ich, was man so gesehen hat, sind sie defensiv besser geworden. Also hast du wieder, ja, so defensive Grundordnung erstmal immer da, dann kannst du im Zweifel nur 0-0 spielen. Ja, und wenn keiner ein Tor schießt, holst du immer einen Punkt. Also von daher, ja, aber ich glaube schon, dass Nürnberg nicht mehr mit der Mannschaft vergleichbar ist, die wir da im Hinspiel weggefetzt haben. Ich glaube, das ist schon inzwischen eine andere Truppe, weil, wie gesagt, eben auch Miroslav Klose da auch seine Lehren gezogen hat und ein paar Umstellungen gemacht hat und auch ein bisschen was geändert hat in der Spielweise. Von daher glaube ich, werden wir so ein Spiel eher nicht nochmal erleben. Bin gespannt, wie wir diese Heimschwäche, die wir ja da doch haben, mit Blinden und Begleitung ja teilweise, ob wir die ablegen können.
Ja, also ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, an dem Punkt angekommen, an dem ich das langsam einfach auch erwarte. Also so ein überzeugender Auftritt da auf Schalke, da musst du doch
Ja,
zu
aber der
Hause.
war es hinaus überzeugend.
Ja,
Danach
na
kam
klar,
ein
wollte ich gerade sagen. Ja, klar. Klar, und deswegen bin ich jetzt inzwischen, glaube ich, schon so latent genervt, dass ich das jetzt einfach, also dass es jetzt wirklich langsam mal Zeit wird. Und vor allem hoffe ich ja drauf, dass wir nach einem, was weiß ich, wie auch immer gearteten Tor, frühen Tor, späten Tor, wie auch immer, egal, dann halt weiter Bock haben, noch Tore zu schießen. Das hat mich ja, also gegen Braunschweig, nachhaltig genervt. Das ist also, dass wir da so das Tempo rausgenommen haben. Und ich hoffe, dass die Mannschaft es schafft, da halt einfach gleich von der ersten Minute an richtig dominant aufzutreten und zu sagen, so Freunde, jetzt kommen wir hier wirklich in den Lauf. Und jetzt holen wir auch zu Hause die Punkte. Und jetzt ja, sehen wir uns dann später, irgendwann. Ihr könnt uns jetzt mal von hinten angucken, aber wir marschieren jetzt hier mal voran. Das ist jetzt eigentlich so meine Erwartung, die aber zumindest Kerstins Ergebnistipp nicht widerspiegelt. Also insofern musst du dann gleich nochmal erklären, wie der eigentlich zustande kommt. Aber, also weil aufstellungsmäßig müssen wir jetzt, glaube ich, nichts ändern. Also finde ich so. Also weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde schon, dass wir die Mannschaft wieder nehmen können, die jetzt auch gegen Schalke sehr, sehr gut war, die gegen in Elversberg da schon sehr, sehr gut war. Da gibt es jetzt keinen Grund, was zu wechseln. Oder würdet ihr irgendwen rausnehmen aus der ersten Elf?
Das na, könnte auch möglicherweise eine Gelbsperre gibt.
Gibt es nicht.
Es gibt diverse Spieler, die sich einholen könnten. Aber genau. Die sind ja, gut, leider auch alle zu wichtig.
Hat er jetzt keinen Einfluss auf das Spiel.
Nee, Eber ist ja auf Schalke verletzt rausgegangen, aber das scheint nur was Kurzfristiges gewesen zu sein, weil er in der Verletztenliste nicht aufgeführt ist.
Genau, also zumindest beim Transfermarkt hier ist er nicht drin. Gehört aber zu den Spielern, denen die Gelbsperre droht. Ne? Also da kann die ja nochmal vorlesen. Also Mo Elhankouri, Silas Knaka, Barış Artek, Daniel Heber und Conor Krempicki haben alle 4 gelbe Karten. Also wenn die sich alle gleichzeitig noch eine abholen oder im gleichen Spiel eine abholen, dann wird es interessant im Übernächsten. Aber hoffen wir das mal nicht. Nee, und ansonsten, aufstellungsmäßig, Thomas?
Bei einem Kader von über 30 Leuten sollte das kein Problem sein.
Sollte es eigentlich kein Problem sein, das stimmt schon. Nee, und ja, bei den Verletzten sind jetzt nur die üblichen Verdächtigen, also Kuhinja, Bockhorn und Musonda gelistet. Letzten Endes. Und insofern wäre halt schon mein Vorschlag. Wieder mit Rahim, also bei Pfeiffer weiß ich jetzt nicht. Also weiß ich nicht, ob der gleich von Beginn an,
glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen wäre jetzt mein Tipp tatsächlich Reimann, Heber, Matthiesen, Hugonet, Elhankouri, Gnaka, Neuenberger, Hercher, Artig, Kars und Bocu, also genau wie im letzten Spiel. So. Und ich höre jetzt erstmal keine fundamentale Opposition. Also würde ich fast sagen, nehmen wir die Aufstellung auch für Micha zum Zocken dann mit. Und Kerstin muss uns jetzt allen sagen, warum die Mannschaft nicht gewinnt gegen Nürnberg.
Naja, weil das Jahr noch nicht rum ist.
Ach so, okay. Also das ist wichtig, dass wir da das also die ganzen 12 Monate voll machen.
Ja, keine Ahnung. Also jetzt mal ehrlich, wir haben jetzt so oft darüber gesprochen, dass nach fulminanten 5:2 Auswärtssiegen man doch irgendwie die Hälfte dieser Begeisterung mit ins HKS nimmt. Und dann waren wir im HKS und dann passierte es genau nicht. Und warum sollte das diesen Samstag anders sein? Sorry. Vielleicht brauchen sie dann einfach sozusagen den Anlauf in der nächsten Woche, weil da könnte ich mir dann eventuell ein anderes Ergebnis vorstellen.
Okay, also bleibst du beim 1-1?
Ich bleibe beim 1-1.
Ich habe ja da so eine krude andere Theorie noch, aber Thomas muss uns jetzt erstmal den Ergebnistipp sagen.
4-1.
Okay, das ist eine Ansage, finde ich gut. So, ich
Serien, hier, ja, das Gesetz der Serie ist, dass die Serie auch mal gebrochen wird.
Thomas ist halt im Phasenmodus. Sehr gut.
Von daher geht die Serie jetzt endlich zu Ende und dann wird
du meinst, dass wir dieses Mal endlich den Bock umstoßen?
Nee, wir besiegen Nürnberg einfach. Also der Bock kommt ja nächste Woche.
Genau. Und den stoßen wir nicht um Tierschutz und so. Ne? Also da gewinnen wir einfach auch.
Nächste Woche, den können wir gar nicht umstoßen dann. Ich denke auch, wobei ich glaube jetzt nicht, dass das Nürnberg so naiv verteidigen wird wie Schalke. Das sehe ich jetzt nicht. Aber ich denke schon, dass Nürnberg hier 2 schnelle Gegentore bekommt und dann nochmal ein 2 Konter rennt und am Ende noch irgendwie ein Tor macht. 4-1.
Ja, so ähnlich ist meine These ja auch. Und da werde ich wahrscheinlich nächste Woche dann zu Kreuz kriechen müssen. Aber meine Theorie ist jetzt die, dass sozusagen die Mannschaft sagt, so jetzt reicht's, jetzt gewinnen wir auch zu Hause und dann geht's richtig ab. Also dann sind die sozusagen richtig in einem Lauf holen dann eben auch zu Hause die Punkte aus, jetzt bleibt alles so und wir werden dann mit, was ist ich, nee, ich sag das jetzt nicht, ich will es nicht jinxen, aber wir könnten uns dann sozusagen vielleicht auch im oberen Tabellendrittel dann hart festsetzen und gegebenenfalls auch ein bisschen Luft verschaffen. Ich glaube, dass das jetzt dran ist oder dran wäre so und das wäre schon geil, deswegen wird es ein 3-1 aus meiner Sicht. Aber ein Spiel, was anstrengender wird, als das Ergebnis das voraussagt. Also ich glaube schon, könnte mir schon vorstellen, dass das dann irgendwie auch knapp ist so und dass du dann eben in der, weiß ich nicht, 95. Minute mit einem dreckigen Panenka-Elfmeter noch das 3-1 erzielst und dann ist gut. Genau. Aber ich gehe jetzt einfach.
Dreckigen Panenka-Elfmeter.
Naja, so richtig fies. Weißt du, so richtig
was
so,
ist denn bitte an einem Panenka-Elfmeter dreckig?
Na, der Umstand, dass du den einfach versuchst in der Nachspielzeit des Spiels.
Aber wenn du 2-1 führst, dann ist doch das keine Kunst mehr. Also Entschuldigung, so ein Ding musst du machen, wenn du hinten liegst oder wenn du das entscheidende Tor machen willst. Dann macht's Spaß.
Okay.
Oder in einem EM-Finale, so wie Herr Panenka das damals gemacht hat.
Ja. Ja.
Aber doch nicht in einem Spiel in der Nachspielzeit, wenn du schon 2-1 führst. Ey,
Na,
dann
ich stell's
geht's
mir,
doch
na, ich
nicht.
stell's mir so vor, ich stell's mir tatsächlich so vor, du führst, wir führen 2-1, sind aber ab der 60. Minute einer weniger. Nürnberg drückt wie Sau. Da haben die irgendwie vier Chancen, es 2-2 zu machen, und dann kriegst du in der 95. Minute diesen Elfmeter. So, und machst und dann panenkert Mo Elhankouri den halt rein. Das ganze Stadion eskaliert, alles wird abgerissen, und du gewinnst es 3-1. So ist
Oder
ungefähr.
Achtung, wie ein Zinedine Zidane im WM-Finale 2006.
Richtig. Wer erinnert sich nicht?
Ich zum Beispiel. Aber
Es ist so traurig.
das ja, ist okay, stehe ich zu, ist nicht schlimm. So.
Isu, der alte
Genau.
Kopfstoßer.
Kopfballungeheuer, nur anders.
Oh,
Genau.
Leute.
Nun, na gut, okay. Also gehen wir auf jeden Fall aber davon aus, dass wir es nicht verlieren. Das kann uns nächste Woche nur auf die Füße fallen. Das wird großartig. Aber dann ist es eben so. Okay. Noch irgendwelche wichtigen, letzten, berühmten letzten Worte zum Nürnberg-Spiel, bevor wir dann in den sonstiges Block einmünden. Wo ich angenehmerweise auch tatsächlich nur Leute aufrufen muss. Das ist schon ganz cool. Ich höre keine Proteste. Dann
Festclub,
sonstiges. Warte.
Erinnerung an alle Auswärtsfans, es heißt Club.
Ach ja, oh, das wird ja
Hartes
auf.
C.
Oh ja, das wird jetzt auch wieder so anstrengend. Stimmt ja. Oh, die Nummer habe ich schon wieder völlig verdrängt. Genau. Sonstiges. Kerstin, wenn Leute bis morgen 18:30 diesen Podcast noch, sagen wir mal bis morgen 18 Uhr, diesen Podcast noch gehört haben und spontan morgen Abend nichts vorhaben, wo können die hin?
Wen würde ich einen Abstecher zum Fanprojekt empfehlen? Weil die lieb netten Menschen dort haben morgen mal wieder eine Lesung organisiert. Und zwar ist dort morgen Ronny Blaschke zu Gast mit seinem inzwischen sechsten Buch, das er geschrieben hat. Also er arbeitet zum Thema Politik und Sport und widmet sich in dem Buch, was er morgen dabei hat, dem Kolonialismus und Rassismus. Titel trägt den prägnanten Titel Spielfeld der Herrenmenschen. Und ja, geht so ein bisschen darauf ein, dass es nach wie vor ja sehr, sehr viele Vorurteile und auch offenen Rassismus gibt rund um den Spitzensport. Und genau, das dröselt er ein bisschen auf und guckt da zum Beispiel auch, wie zum Beispiel die Sprache der Sportmedien oder wie die Talentförderung da immer noch ja, nach Hautfarben doch unterscheidet und wie zum Beispiel der Fußball zur Aufklärung gegen Rassismus beitragen könnte und was auch Vereine und Verbände leisten könnten, damit das alles ein bisschen diverser wird. Eintritt ist frei, 18:30 geht's los. Empfehlung.
Auf jeden Fall kann ich sehr unterstützen. Also Ronny Blaschke geht eigentlich immer. Ich glaube, ich habe das Gesellschaftsspielchen von ihm, habe ich hier stehen irgendwo. Fand ich auch sehr, sehr gut. Guter Typ. Hatten ja damals, als es 120 Minuten noch gab, mit ihm auch so eine Serie gemacht und so. Also das wird sich lohnen. Kann ich auch sehr empfehlen, da hinzugehen. Genau. Und wo wir gerade beim Thema Diskriminierung sind, schwenken wir in den Frauenfußball. Da tut sich jetzt auch was. Da muss Thomas uns jetzt aber helfen, weil Thomas uns ja auch den Link in unsere Gruppe geworfen hat. Da erinnert man sich möglicherweise noch an ein Endspiel mit spanischer Beteiligung. Aber Thomas, hau mal raus.
Ein Endspiel mit spanischer Beteiligung.
Was gibt's da Neues sozusagen?
Naja, der Vertrag, der, oh, Alter, was ist los?
Ich weiß
Nicht
es
der
nicht.
Vertrag, sondern die Verhandlungen in Richtung Herrn Rubiales läuft jetzt endlich vor Gericht, und da hat die Jennifer Hermoso jetzt, die das damals betraf, hat jetzt ausgesagt gegen den Luis Rubiales und auch noch gegen drei andere Offizielle. Ich gucke gleich mal ganz kurz. Genau, also es war wohl so, ja, also nicht, es war wohl so, ich denke mal, das kann man schon auch so sehen, dass das auch so gewesen ist. Also neben Rubiales sind noch drei weitere angeklagt, ein ehemaliger Nationaltrainer, Jorge Wilder, und noch zwei Verbandsfunktionäre, die auf sie Druck ausgeübt haben, dass sie die Aussage zurückzieht und dass das halt alles unter den Tisch gekehrt werden soll. Und ich finde es gut, dass sie da eben standhaft geblieben ist. Ja, mal gucken. Also da wird jetzt, glaube ich, jetzt irgendwann Mitte Februar wird dort ein Urteil erwartet. Staatsanwaltschaft fordert da Haft gegen Herrn Rubiales. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Kannst du den Text auch nochmal verlinken, den ich da reingestellt habe? Kann dir doch nochmal nachlesen, was da genau
Genau.
Sache ist.
Genau. Und Kontext ist nochmal für den Fall, dass das jetzt Leute möglicherweise nicht ganz auf dem Schirm haben. WM der Frauen 2023, als Spanien gewinnt. Und dann gab es ja da diesen Kuss von diesem Rubiales. Ja, also der hat ja dann die Jennifer Hermoso da geküsst, ohne ihr Einverständnis. Und das ging dann. Also das Thema ging ja schon viral. Und was ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich sagen, war die Art und Weise, wie das dann in Spanien verhandelt wurde.
Ja,
Außer
ja,
jetzt,
ja, ja.
wenn wir spielen hier Sachen, wie das dann in
Ja, ja.
Spanien verhandelt wurde. Und was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, da muss ich
Das
auch
war
sagen,
krass.
also kann man auch mal näher verfolgen. Also die Jennifer Hermoso musste ja dann tatsächlich auch oder hat Spanien verlassen. Die spielt jetzt in Mexiko, weil, also. Ich zitiere es einfach mal. Nach ihrer Rückkehr nach Spanien sei sie zudem unerträglichem Mediendruck ausgesetzt gewesen und habe Morddrohungen erhalten. Ne, Leute warteten draußen auf mich, Leute folgten mir, Leute machten Fotos von mir, während ich mit meiner Mutter frühstückte und jetzt spielt die halt in Mexiko, weil sie Angst hat. Das ist einfach alles irre. Das ist wirklich, wirklich krass. Also, was das sozusagen auch für die Spielerinnen für Kreise gezogen hat, bei einer Sache, wo ich jetzt in meiner Welt eigentlich sagen würde, nee, was, also sorry, dass ich das jetzt hier so deutlich mache, aber was für ein Arschloch. So, und das. Ich kann gar nicht verstehen, dass das kein Konsens ist, sondern dass es da offensichtlich richtig eine Riesenmaschine ging, gab, die da losging, die dann sozusagen die Spielerin an den Pranger stellte. Und ich glaube, diese Nummer mit den anderen Funktionären, genau, hat er ja damit zu tun, dass sie sich da irgendeinem Statement anschließen sollte und da keinen Bock drauf hatte und so. Also ich finde das einfach alles ganz, ganz furchtbar und hoffe sehr, dass da jetzt eben auch ein Urteil fällt, was richtig wehtut den Protagonisten, weil das so einfach nicht gehen kann. Also ich möchte nicht in einer Welt leben, in der das okay ist, was da passiert ist und in der dann eben auch noch die betreffende Person derartigen Repressionen da irgendwie unterzogen wird. Das ist ja nicht zu fassen.
Ja, wie war das? Da gibt es auch im Englischen so ein schönes Sprichwort. Don't attack the messenger, attack the mess don't attack the message, attack the messenger. Und das ist genau hier passiert. Ja. Das ist
Genau.
halt
Genau.
schon krass, ja.
Ja.
Und das zeigt halt auch immer wieder, dass selbst wenn gefühlt fast 1 Milliarde Fernsehzuschauer Zeugen sind, dass das immer noch nicht ausreicht,
Ja,
um
genau.
dem Opfer zu glauben.
Genau.
Punkt eins und Punkt zwei, Thomas hat vor ein paar Wochen dazu auch die große Cook-Empfehlung rausgegeben. Es gibt auf Netflix dazu auch eine Sportdoku, die das Ganze nochmal aufarbeitet.
Stimmt, genau. Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Und mal gucken, wie das da an der Stelle weitergeht. So, genau.
Ja, man darf gespannt sein, was da für ein Urteil rauskommt. Also da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt, was mit dem Herrn Rubiales und seinen Vertuschern da passiert.
Genau, ja, aber so, also egal wie es ausgeht, also ich glaube, im Positiven wie im Negativen, das wird eine Signalwirkung haben müssen, so. Und ja, da kann man halt wirklich nur hoffen, dass es da ordentlich scheppert. Und wie gesagt, also ich kann gar nicht verstehen, dass es Leute geben kann, die das jetzt bagatellisieren können. Also geht nicht in meinen Kopf. Aber gut, offensichtlich gibt es da Menschen, die lesen das und sehen das dann anders. Genau. Gut.
Köln führt in Leverkusen.
Gucke an.
Nice.
Ist das Pokal oder was?
Yes.
Okay.
Naja, Liga geht schlecht, oder?
Ja, du, keine Ahnung, was weiß denn ich, ob die Bundesliga englische Woche hat oder so, das ist soweit, also
Köln
keine
spielt
Ahnung.
doch in unserer Liga, Mensch.
Ach, stimmt. Stimmt ja, die sind der Zweitligist, siehst du, jetzt wo du das sagst. Na, dann ist es
Erste,
dann.
zweite Liga aller Zeiten.
Genau, aus der man ja auch nicht aufsteigen möchte, weil es so schön ist hier bei uns, richtig? Siehst du, genau. Ja, es ist spät und Köln und so, genau. Köln ist ja für mich auch erst übernächste. Nee, nächste Woche wird Köln für uns relevant, weil wir die ja dann vorbesprechen müssen, genau. So, um jetzt mal von meinen wahnsinnigen Wissensdefiziten und Unaufmerksamkeiten und Unzulänglichkeiten abzulenken, Kerstin, was tut sich denn in Sachsen-Anhalt im Fußball in unserem schönen Bundesland Neues?
Naja, hier versuchen wir sozusagen den demografischen Entwicklungen ein bisschen entgegenzutreten, die dafür sorgen, dass es vor allem auf dem platten Land ja immer schwieriger wird, einsatzbereite Fußballvereine aufrechtzuerhalten oder beziehungsweise Mannschaften, die genügend Spieler aufbringen. Und deswegen hat der Fußball-Landesverband jetzt verkündet, dass man sich geeinigt hat, dass ab der Saison 27/28 auch oberhalb der Kreis-, Ober- und Stadtoberligen Spielgemeinschaften spielen dürfen. Und damit soll man eben sozusagen in den dünn besiedelten Regionen die Möglichkeit geben, Spielbetrieb längerfristig aufrechtzuerhalten. Und da fehlt jetzt zwar laut Volksstimme noch ein Beschluss des FSA-Gesamtvorstands, aber ich denke mal, das ist ja, das ist eine gute Richtung, in die es gehen könnte. Und ich denke, da werden sie sich nicht gegen verwehren.
Ja, das glaube ich auch. Als ich das gelesen hatte, also war ich sofort wieder verwundert, weil ich mir so, also weil ich erstens nicht wusste, dass sozusagen diese Spielgemeinschaftsnummer auf bestimmte, also unterklassige Ligen beschränkt ist und ich mich dann sofort auch gefragt habe, naja, aber was ist denn, wenn du, also jetzt mal abgesehen von dieser Regelung, die da kommen soll, ne, aber wenn du jetzt eine Spielgemeinschaft bildest und bist wirklich, wirklich erfolgreich und steigst dann halt eben auf, einfach in die, weiß ich nicht, Landesliga oder Oberliga, musst du dich dann auflösen, also oder so? Also was
Nee, du
passiert denn
musst
dann
dann
da?
Verein gründen oder dich
Okay.
einem anschließen wahrscheinlich.
Okay, ja, krass. Aber also von der Entwicklung her finde ich das einfach auch richtig und konsequent, weil du dann sozusagen, naja, zumindest einen Spielbetrieb anbieten kannst und dann Kräfte bündeln kannst und so weiter. Und das ist ja tatsächlich ein Problem. Also das ist ja hier auch bei uns in der Region eine Sache, die ich immer mal wieder mitbekomme, ne? Dass es einfach dann, ich kenne das eigentlich eher so aus dem Jugendbereich noch, dass es dann ja schwer wird oder schwer ist, da sozusagen Jugendmannschaften zu stellen, weil du halt einfach den Zulauf nicht mehr hast oder die Jugendlichen dann halt andere Sachen machen. Herrenbereich aber ähnlich so und ich begrüße das, finde das cool. Mal gespannt, ob das, also naja, es wird durchgehen. Also kann mir jetzt eigentlich auch keine Welt vorstellen, in der man das dann nicht beschließt, wenn das jetzt schon so vorgearbeitet ist. Aber ist doch eine gute Sache, genau. Ja, das waren die drei Themen, die wir im sonstiges Blog jetzt noch hatten. Habt ihr noch, ist jetzt noch mehr dazugekommen bei euch? Habt ihr noch spontan irgendwelche Dinge, über die wir hier ganz, ganz dringend noch sprechen müssen? Außer dass Köln in Leverkusen führt. Thomas, hast du noch was auf deinem virtuellen Zettel?
Nö.
Klingt nicht so. Hat die interne Recherchegruppe noch irgendwie was ausgespuckt, Kerstin?
Nee, ich muss gestehen, da müssen wir müssen da einfach wieder ein bisschen stringenter arbeiten.
Na,
Ich gelobe Besserung.
den Berater sozusagen noch mal ein bisschen stärker mit ins Boot holen. Genau, das find ich gut. Dann, ja, würde ich sagen, orientieren wir uns Richtung Feierabend. Genau, allen, die am Samstag im Stadion sein können, ganz, ganz viel Spaß. Das wird cool. Ich denke mal, also mindestens ein Drittel dieser Podcast-Crew wird dann im Stadion ein Live-Spiel gesehen haben. Sollen wir mal nächste Woche mal gucken, wie wir das dann sozusagen hier auch gut aufgegriffen kriegen. Und dann hoffe ich doch sehr, dass wir nächste Woche hier über einen Heimsieg sprechen können und uns alle freuen, dass um uns rum alle verlieren und wir dann uns irgendwann der Frage stellen müssen, naja, sollten wir jetzt nicht doch langsam uns zum Aufstiegsaspiranten ganz offiziell auch erklären. Mal gucken. Vermutlich wird es so sein, dass wir nächste Woche wieder ganz anders reden, weil es ja ein Heimspiel ist. Aber mit ein bisschen Glück wird das eine gute Geschichte am Wochenende. Ja, in diesem Sinne, berühmte letzte Worte obliegen heute Kerstin, würde ich sagen, sonst ist ja Thomas immer in der Bütt. Berühmte letzte Worte, Kerstin, für heute. Außer Cars 4.
Alles wird gut.
Alles wird gut. Das ist doch ein guter Abschluss. Genau, in diesem Sinne. Noch einen schönen Abend. Ich weiß, was Thomas noch macht. Der guckt bestimmt noch eine Runde Pokal. Was auch alles gut ist. Genau.
Ja, ich will auch sehen, wie der Bundesligist, gegen den wir nächstes Jahr spielen, so spielt.
Ja, finde ich gut. Scouting ist nie
Ja,
verkehrt. Genau.
also von daher.
Fein, fein. Na gut, na dann soll das so sein. Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Genau, in diesem Sinne. Wo ist mein Outro? Hier ist mein Outro. Gehabt euch wohl und auf bald. Bis denne. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.